et nyt papir. Op en flans på god og trier. Dem bliver alle lieben bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Reims.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und sagen Hallo zur mittlerweile 42. Folge. Und wie es in Corona-Zeiten jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal bei uns ist, ist das auch eine Folge, wo wir nicht vor Ort sind, sondern wo der Mensch, mit dem wir sprechen, in Bonn ist und wir sind in Hamburg.
Genau, wir begrüßen Fritz Wölfing. Hallo Fritz.
Hallo.
Hallo ihr zwei. Danke für die Einladung.
Total schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und erste Gerne. Frage, heißt es Ale Mania oder Alemannia?
Bonn. Ich denke immer direkt an Ale Mania, weil das Ganze ja so anglophin oder anglophob ist. Nee, anglophin ist. Und aber die Einheimischen hier im Rheinland, die sagen natürlich auch gerne Alemannia. Das war auch die Überlegung. Als wir uns damals den Namen ausgedacht haben, haben wir echt dran gedacht, das geht auch Deutsch. Ist dann zwar eine ganz andere Bedeutung, aber können wir so nehmen.
Okay, du verbesserst
vorher sie. War ja auch so ein angelsächsisch-deutscher Mix und Das funktioniert.
Aber du verbesserst sie nicht. Um dich kurz nochmal einzuführen, die meisten, die schon länger dabei sind, werden dich kennen. Du gehörst ja zu den Pionieren der Bierkultur hier in Deutschland. Du bist schon seit 2010 am Start. Am Anfang hieß das Ganze Fritz Ale. Da warst du noch als Gypsy-Brauer unterwegs. Hast unter anderem gebraut bei der Vormann-Brauerei in Hagendahl und seit 2014 mit Ale Mania in Bonn-Pützchen. Ich mag den Namen sehr gerne. In Bonn-Pützchen.
Pützchen ist gut, ne?
Ja, das ist wunderschön. Ich habe mich wirklich
Pützchen
sehr gefreut.
Hammer, ja.
In Bonn-Pützchen mit der eigenen Brauerei unterwegs. Mhm. Und du hast auch ein Buch geschrieben. Das Craft.
Das habe ich auch mal gemacht, ja.
Auch 2014 rausgekommen.
Ach, ihr habt das gekauft.
Genau. Zusammen mit deiner Frau. Und du bist, wie gesagt.
Meine Frau hat es geschrieben und ich habe nur ein paar Inhalte beigesteuert.
Das ist immer ganz gut, ne? Wenn man jemanden im Haushalt hat, der das, da kennt man ja auch andere hier in Hamburg, die das so erledigt haben mit der Produktion.
Ja, es hätte aber fast unsere Ehe gekostet. Das war
ach, wie schön. Aber es ist ja noch alles dann, ihr habt es ja überstanden.
Ja, wir haben schon schlimmere Krisen, ja.
Prima. Und seit 2014 jetzt mit der eigenen Brauerei. Und damit ein wirklich, wie gesagt, ein Pionier der Szene, ein Dinosaurier, wenn man so will. Und was mich am Anfang interessieren würde, ich habe gelesen, in einem Interview 2013 hast du gesagt, Brauen, Trinken, Missionieren ist das Ziel. Ist das immer noch dein Ziel heute?
Ja, absolut. Weil mit Bier Geld verdienen ist ja schwierig, momentan vor allen Dingen. Und deshalb ist das eigentlich immer noch mein Ziel. Aber das Ziel ist natürlich auch, mit der Brauerei mal richtig Geld zu verdienen. Aber da träumen, glaube ich, alle Brauer von.
Das heißt,
insofern
aber,
ist das ganz, das Wichtigste ist Missionieren auf jeden Fall, immer noch.
Alles klar. Ja, das ist bei dir auch so, du hast noch einen normalen Tagesjob.
Ich habe noch einen Geldverdienen-Job, sage ich mal.
Und machst du den richtig Vollzeit oder hast du da runtergefahren? Oder
nee, wie? Nicht mehr.
Okay.
Nee, habe ich runtergefahren, auf jeden Fall, sonst ging das gar nicht.
Ja.
Und momentan bin ich froh, dass ich ihn habe.
Ja, das glaube ich.
Du bist studierter Verfahrenstechniker, ne? Und bist in der Telekommunikation unterwegs, um das noch einmal zu präzisieren.
Genau, das hat zwar überhaupt nichts miteinander zu tun. Das hängt einfach damit zusammen, dass Telekommunikation hier ein Wahnsinnsthema ist in Bonn. Und da arbeiten ziemlich viele Menschen. Und Verfahrenstechnik hat aber dazu geführt, dass ich überhaupt bieraffin geworden bin.
Ah, okay.
Wir reden so viel über Bier. Ich finde, es ist Zeit für das erste Bier, das auch zu trinken. Entschuldige. Ja. Bevor wir zu deiner Biererweckung kommen.
Genau, die Lebensgeschichte.
Die Lebensgeschichte.
1988.
Okay, wir haben ja mehr Bier zugeschickt bekommen. Womit sollen wir starten? Was ist
was trinkst du denn Schönes gerade?
Dein Start.
Ich trinke ein Session IPA.
Ja, haben wir hier auch stehen, ja.
Ja,
mich.
Mein Favorit übrigens und am besten eigentlich für den Start, weil es das Leichteste ist. Okay, es ist ziemlich viel Hopfen drin. Mhm. Ich mag diese Bierstile eigentlich. Kommt aus England. Also einmal mit weniger Alkohol brauen. Okay, es liegt in England vor allen Dingen daran, weil die so eine hohe Steuer haben. Mhm. Zweitens finde ich, muss gar nicht sein. Und es ist auch übrigens anspruchsvoller. Ne? Je leichter Biere sind, desto anspruchsvoller sind sie zu brauen.
So.
Wie lange hast du denn daran rumgetüftelt an deinem Session?
Nicht so lange. Das hört sich jetzt natürlich mit dem Vorgesagten ganz schön arrogant an.
Okay.
Wir sagen mal Prost.
Prost.
Prost. Ja, Prost. Ich trinke ganz banal aus der Flasche. Ich trinke mal sehr gerne aus der Flasche.
Warum?
Weil es einfach ist und weil es zu Bier unheimlich gut passt. Mhm. Und wenn man das Bier richtig macht, also wenn man Bier natürlich richtig verkosten will, braucht man schon ein Glas, völlig klar. Bei meiner Flasche sieht man die Farbe auch nicht so gut. Man kann nicht so gut dran riechen, aber es ist einfach mal eben so eine Flasche Session IPA wegziehen, das ist doch super.
Ja, das ist lecker, fruchtig, leicht.
Hat Körper.
Mhm. Ja, ja.
Oftmals mangelt es ja am Körper bei diesen leichten Geschichten, aber das
macht sich doch sehr gut.
Macht sich sehr gut.
Genau, du hast so klassische Hopfen verwendet, Simcoe, Mosaik.
Ja.
Sehe ich hier gerade auf der Flasche. Summit und
ja, sind ja so die modernen, ne?
Ja, also so modern.
Mosaik ist ja der Hipster-Hopfen. Wobei, der muss so ein bisschen immer überall drin sein, weil momentan erwachen das alle, ne? Wenn irgendwo IPA draufsteht, dann muss irgendwie so Mosaik drin sein.
Okay.
Citra ist ja schwer zu kriegen, wenn man keine Verträge hat. Und das erwachen alle.
Okay.
Deshalb ist Mosaik drin. Ja, der ist ja noch ziemlich neu, der Mosaik ist dann ein ziemlich neuer Hopfen, ne? Den gibt es ja noch gar nicht so lange.
Ja, aber also genau, man kriegt es im Moment bei sehr vielen Craft-Bieren, ist es halt drin. Simcoe ist, glaube ich, so ein Klassiker, ne? Also so ein
genau,
so ein,
Simcoe so ein ist total cool.
Craft-Bier-Klassiker.
Ja.
Ja. Mhm. Sehr lecker auf jeden Fall.
Gerne, danke.
Wie wird das dann angenommen, so ein Session? Oder möchten die Leute doch eher was mit mehr Alkohol haben?
Ja, Session ist ganz blöd zu verkaufen in Deutschland. Weil wenn Session davor steht, ist irgendwie alles im Eimer. Das versteht kaum einer. Also es gibt natürlich Menschen, die trinken das. Wir trinken, glaube ich, selber am meisten davon. Aber das ist schon wieder komisch. Es funktioniert nicht richtig. Session IPA. Es muss schon ein IPA sein.
Hm. Interessant eigentlich, ne? So, ja, na gut, das ist aber auch... Der Deutsche hat sich so auf seine 5% Alkohol eingeschossen. So viel müssen es dann sein.
Ja,
ne?
Das auch. Ja. Ja, dabei ist es total genial eigentlich, so wenig Alkohol, weil man hat halt ein richtiges Bier und eben kein alkoholfreies. Okay, 4 ist jetzt auch noch eine ganze Menge gegenüber alkoholfrei.
Ja.
Aber dazwischen gibt es ja auch noch Nuancen, die eigentlich hier in Deutschland gar nicht vorkommen.
Hm? Mhm.
Zum Beispiel?
Das ist eigentlich so der Ansatz.
Die Nuancen zum Beispiel?
Gibt's ja eben. Die Nuancen? Ja, die Nuancen, was weiß ich. Zum Beispiel in UK üblich ein Bitter mit 3,5%. Das ist so das Standardbier.
Mhm. Ja.
Es gab mal so eine Phase irgendwie. Es gibt auch jetzt noch so ein Leichtbier. Die liegen so in der Richtung, ne? 2,5, 3, 3,5. Aber es ist überhaupt nicht in. Wenn, dann musst du mal direkt alkoholfrei sein.
Stimmt, in Belgien gab es auch solche Tafelbiere früher, ne? Ich glaube, da hat man sogar die Maische das zweite Mal benutzt oder irgendwie sowas, ein zweites Mal durchlaufen lassen.
Ja, das ist so ein
Dünnbier, ne? Ja.
Genau. Glattwasser, sagt der deutsche Brauer dazu. Also das, was nach unten rausläuft aus dem, Treberner Maischen, was dann ganz dünn ist, wo man dann kein Bier mehr draus baut.
Ja. Mhm. Alles klar. Du sagtest eben 1988, war das dein Craft Beer Erweckungsmoment, oder?
Ja, genau, da habe ich, ich brauchte noch ein Praktikum für mein Studium, Verfahrenstechnik.
Mhm. Ja.
Und meinte Kumpel, geh in die Brauerei, ist so ein verfahrenstechnischer Betrieb, ist cool, kriegst du Bier. Da dachte ich, ey, super cool, kriegst du Bier, gehst in die Brauerei, machst Praktikum. Ja, und das war aber noch viel mehr, weil ich habe dann eben nicht nur mein Deputat gekriegt, auch als Praktikant.
Ach, tatsächlich.
Immerhin zwei Kisten die Woche. Die kriegt keiner weg alleine. Das war die Schultheiß Brauerei, aber nicht in Berlin, sondern die in Weißenturm.
Mhm.
Die es inzwischen nicht mehr gibt.
Mhm.
Und das fand ich von Anfang an, vom ersten Tag an faszinierend.
Ja.
Die einzelnen Stationen vom Bier und ich habe da echt überall reinschnuppern können, das war super. Die hatten zu der Zeit einen total netten Baumeister.
Ja.
Der war übrigens auch irgendwo aus dem Norden, der hat total Hamburger Schleswig-Holstein-Dialekt gesprochen.
Okay.
Ich weiß nicht genau, wo er herkam. Und das waren so, seitdem trinke ich eigentlich bewusst Bier.
Okay. Und der Craft-Bier-Moment, dann, ich glaube, ich hatte gelesen, irgendwann eine Reise ins Ausland, ne?
Genau, ja, das ist für die, also der tatsächliche Durchbruch war natürlich Besuch in den USA, wie bei den meisten, weil das einfach so unwahrscheinlich beeindruckend ist. Und da haben ja die meisten irgendwie diese beeindruckende Bierlandschaft da und die Kultur vor allen Dingen. Sind da irgendwie geflasht worden. Okay, bei mir war so, ich überlegt habe, dass da noch mehr ist als in Deutschland, war mein erster Besuch in England. Und das war Anfang der 90er. Das muss so 93 gewesen sein. Da war ich in London zum ersten Mal im Sinne, das englische Bier zu trinken. Und da war ich total baff, weil in Deutschland heißt es, ah, das war ein Schal, wir haben auch keine Ahnung von Bier. Und musste dann feststellen, dass gerade das, was da aus den Pumpen im Pub läuft, total lecker ist und vor allen Dingen völlig anders ist als das, was es in Deutschland gibt.
Ja. Ja, erstaunlich. Mhm. Ich war auch 93 in London und ich fand es da aber damals nur scheiße, weil es kein vernünftiges deutsches Bier gab. Konnte mich und ja. Tatsächlich der Kollege, mit dem ich da war, ist heute noch eingeschworener Beckstrinker.
Mhm. Gut. Ja. So unterschiedlich können dann Lebenswege. Ja, laufen. Genau. Weil du bist ja dann da dran geblieben und bist Heimbrauer geworden.
Das war dann, Heimbrauen war dann. Nach dem ersten US-Besuch. Ja. War Ende der 90er, Anfang 2000. Und seit Anfang des Jahrtausends brauche ich dann auch zu Hause. Und ich meine, das war natürlich völlig anders. Ne? Damals gab es ja schon eben die IPAs, West Coast IPAs, die mich völlig beeindruckt haben. Und dann habe ich, die gab es ja hier überhaupt nicht.
Ja.
Auch gar nicht, in ganz Europa nicht. Die gab es auch in England noch nicht, nirgendwo. Und dann habe ich angefangen, zu Hause zu bauen, um die auch trinken zu können.
Dann hattest du es ja auch vorher schon getrunken und wusstest, wie es schmeckt. Denn wir hatten auch jüngst ein Interview mit Max.
Von Brausturm, genau.
Brausturm, der sagte, am Anfang war das Problem, dass viele es gebraut haben und nicht so wirklich wussten, wie es schmecken sollte. Und,
weil es in Deutschland halt so komisch ankam. Ne? Ja. Weil also es nie so schmeckte, wie es mal in den USA genau. war.
Und dann hat man sozusagen...
Ja, genau. Das war am Anfang auch schwierig. Und dann, es hat auch erst beim zweiten Besuch funktioniert.
Ja, okay.
Aber die sind auch total offen. Das war total gut. Da war ich... dann so zwei irgendwas, waren wir mit der ganzen Familie in Kalifornien und okay, den Kleinen gab es dann nicht. Geht rein. Nur. Und da war ich tatsächlich bei der, nicht weniger als bei Ballast Point. Und Ballast Point ist ja entstanden aus dem Heimbauladen. Mhm. Und da war ich da, wo, und da habe ich dann noch mal, kriege ich das irgendwie nicht hin mit dem IPA, wie das hier schmeckt und wie macht er das? Also zum Computer gegangen, hat mir ein Rezept ausgedruckt, hat mir das Signal gesagt, ja, musst du so machen, dann passt das.
Man musste ja damals noch sehr findig sein, so in seinem Heimbrau-Equipment, oder?
Total. Und vor allen Dingen auch in den Zutaten. Die amerikanischen Hopfen gab es ja nicht. Die gab es wirklich überhaupt nicht. Gar nicht. Die ersten Hopfen, die habe ich mir aus Oregon bestellt.
Okay.
Also von einem Laden, also das waren auch Doldenhopfen. Mhm. Und die hat tatsächlich einer aus Oregon nach Deutschland geschickt. Dann hingen die natürlich erstmal im Zoll, weil da ist ja Zoll drauf, weil das ein Agrarprodukt ist. Und dann hat das aber auch geklappt.
Du bist ja auch mit deinem Buch, so mit deiner Heimbrauanleitung, bist ja auch, glaube ich, fast das Einzige, was es in Deutschland so auf dem Markt gibt, dass dieses amerikanische Brauen mit einem Thermoport oder eben halt, wie sie es da machen, mit einer Kühlbox beschreibt.
Ja, genau. Ja, da lege ich mir auch viel dran, das ist so viel auch zum Missionieren. Weil ich finde, die Amerikaner, überhaupt die Angelsachsen, die machen das so einfach, die brauen halt einfach. Ne?
Ja.
Die Hülmen spielt nicht so eine Rolle, das muss nicht irgendwas Tolles sein mit irgendwelchen Regelungen und Hauptsache es funktioniert und man kann brauen irgendwie. Deshalb finde ich gerade hier diese Campingkühler Sachen oder Thermoport finde ich total gut. Deshalb habe ich das auch in das Buch gepackt.
Ja.
Und wir brauchen ja im Großen auch so, ne? Also unsere derzeitige Brauerei ist ja nichts anderes als ein großer Thermo, also zwei große Thermoports.
Okay.
Genauso wie vorher. Einer elektrisch beheizt, einer gar nicht.
Ja.
Das wollte ich mit dem Buch dann halt auch zeigen. War so ein bisschen die Grätsche, weil der Verlag wollte unbedingt ein Heimbraubuch haben und ich wollte eigentlich eher so ein Missionsaufklärungsbuch, was läuft so in der Welt in Sachen Bier. Deshalb ist das auch so ein bisschen hin und her.
Ah, okay, verstehe.
Genau. Ich denke mal, dass es ganz wichtig ist, dass man einfach braut. Das ist das Entscheidende. Man muss brauen. Und auch selber brauen. Und dafür braucht man keine tollen Anlagen, kein tolles Equipment. Auch im großen Stil.
Sage mal, was hast du für einen Jahresausstoß?
Wir hatten jetzt zuletzt 400 Hektoliter. Mhm. Also wir haben dafür, dass es uns schon so lange gibt, haben wir nicht sehr viel.
Ja.
Ich glaube, es ist relativ gesund. Und ich habe mich auch zwischendurch nie auf irgendwelche Sachen eingelassen, zu viel in irgendwelche Kanäle zu schieben. Großhandel klopfen ja auch immer schon mal an, ne? die großen Einzelhandelsketten oder Großhändler ist ein ganz schwieriges Thema. Und deshalb sind wir, glaube ich, auch auf einer ziemlich soliden Basis mit den 400 Hektoliter. Aber es wächst.
Ja. Ist das für den Einzelhandel, ich weiß nicht, wie es bei dir eigentlich, auf dem Pilz stand, glaube ich, kein Haltbarkeitsdatum. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, steht auf dem Session 1 drauf. Das ist ja für ein WRF.
Ja, das ist genau, das sind diese katastrophalen MHDs, die Einzelhandel geschuldet sind, die ja aber eigentlich eine Katastrophe sind. Mhm. Also im Grunde genommen gelten die nur, wenn es wirklich immer kalt steht, aber das im deutschen Einzelhandel funktioniert das ja schon nicht mehr, ja, weil da hört ja die Kühlkette auf.
Ja.
Okay, wenn es 35 Grad draußen ist im August, dann sind in den Läden immer noch 20 irgendwie, das geht noch, aber es ist schon schwierig. Ja. Wobei ich sagen muss, momentan rettet uns das blöde Flaschenbier den Hals, ne? Es gibt nichts anderes. Zum Glück haben wir einen hohen Anteil an Flaschenbier momentan.
Ja, ja.
Du sagtest gerade eben, man muss brauen, auf jeden Fall, einfach machen. Und ich habe gelesen, in einem relativ jungen Interview, da hast du auch gesagt, so, ich finde, zu einem Kraftbier ist, wenn man selber braut, was halt wiederum im Umkehrschluss heißt, dass dieses Gypsy-Brewer-Dasein für dich dann wiederum kein Kraftbier ist.
Genau. Also ja, kein Kraftbier. Kraftbier ist ja verschieden definiert.
Ja.
Für mich ist das nicht akzeptabel. Also ich finde es, für mich persönlich, ich finde es, Das Entscheidende ist das Brauen. Ich habe ja Gypsy Brauen ausprobiert, in verschiedenen. Ne? Ich habe ja in so kleinen Hausbrauereien gebraut und dann wegschaffen von Bier in Tanks und dann irgendwo anders abfüllen. Katastrophal. Und dann auch in größerem Maßstab. Vormann-Brauerei, vollautomatisiertes Sudhaus. Mhm. Grausam. Geht gar nicht. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also nichts gegen Brauerei, ist total cool. Ne? Christian Vormann, super cooler Typ, der mir das damals so ermöglicht hat. Mhm. Ich war ja der Erste, der bei ihm aufgeschlagen ist. Alles klasse, aber so vom Equipment her katastrophal, das ist Sudhaus. Okay, bei Vormann stimmt der Rest an der Brauerei, da gibt es noch alte Anlagen, alte Lagerkeller, alte Gärtanks und sowas auf der Währung, das ist total gut. Aber ein Sudhaus, was man nur mit Maus und Tastatur bedienen kann, geht überhaupt nicht. Braucht man nicht.
Okay, du hast da wirklich deine Anlage selbst zusammengeschustert sozusagen oder zusammengestellt.
Ja, genau.
Und brauen denn bei dir wiederum irgendwelche Bier-Labels?
Ja, bei mir brauen Gypsies, ja.
Und genau. Sagst du denen dann, dass die eigentlich Quatsch machen?
Ja, ich sag denen auf jeden Fall, ihr müsst immer mitmachen. Und die meisten machen das auch gerne.
Okay.
Das ist ja zeitlich. Okay, und für uns ist das natürlich total gut, weil wir so ein Grundrauschen haben,
ja,
was eine sichere Bank ist. Und seitdem ich die Gypsies habe in der Brauerei, kann ich mich wesentlich flexibler mit unseren eigenen Sachen befassen.
Ja.
Dann ist total gut. Ja, und wir haben eine total nette Typ. Also ich würde es auch nicht mit jedem machen. Ne? Das ist, wir haben total nette. Wir haben die Blue Sisters aus Köln, die sind super cool.
Ja, die sind toll.
Die kommen dann noch am Brautag. Ja, die packen voll mit an, haben tolle Ideen. Und dann die Brew Dogs, das sind zwei Ärzte.
Die sind klasse. Die Brew Dogs mit C, sehr schön.
Ja, nee, genau, die wollten sich Brew Dogs nennen, haben sie aber nicht gemacht. Die nennen sich jetzt Bond Dogs.
Okay. Die hatten Angst.
An denen zu heiß.
Ich kann das nachvollziehen.
Ja,
was heißt
Angst? Ja, das geht ja total schnell. Das ist,
damit hast du Erfahrung, und, oder? Was den Namen Fritz Ale angeht, mit einer Hamburger Limonadenhersteller, mit einem Hamburger Limonadenhersteller gab es da Probleme.
Genau, das war 2013. Aber dafür gibt es ja jetzt Elmenia, das ist viel cooler als Fritz Ale.
Ja, manchmal braucht
man sowas.
Und ich
habe halt auch was raus. Absolut, ich habe auch was raus. Ja, und ich hatte dann diese Fritz-Cola-Geschichte, war eigentlich ganz gut, weil da habe ich einen Schlussstrich gezogen. Ich habe ja quasi dann immer bei Null angefangen, Gypsy direkt aufgehört und angefangen, die eigene Brauerei zusammenzudengeln. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum wir heute erst bei 400 Hektolitern sind.
Mhm.
Und also ich habe das als Anlass genommen, ne? Komplett neu anzufangen.
Aber sag mal, dieses Missionieren.
Wir waren jetzt gerade woanders.
Ja, dieses Missionieren, ja. Ist das dann eher, ich möchte, dass die Leute gutes Bier trinken oder ich möchte, dass die Leute brauen?
Beides. Brauen ist ganz wichtig. Die Leute müssen brauen. Das ist wichtig. Heimbrauen. Heimbrauen zum Beispiel, aber der Heimbrauen kommt jetzt in Deutschland. Das finde ich total cool. Das entwächst ja unheimlich schnell momentan.
Das stimmt, ja.
Genau, und alle, die zu Hause gebraut haben oder schon mal getrunken haben, damit Kontakt haben, die sind wesentlich offener und die haben viel mehr Bierbildung, als sie dies nicht tun. Völlig klar. Vor allen Dingen sehen die Leute dann, ey, das ist total easy, man kann in der Küche total gutes Bier machen.
Ja.
Es gibt ja eigentlich auch kaum schlechtes Bier. Wer braut zu Hause und macht schlechtes Bier? Das gibt es ja nicht. Vielleicht mal beim ersten Mal oder wenn mal was schief geht oder so.
Naja.
Regel ist das immer gut.
Was guckst du mich jetzt gerade so an? Ich verstehe das gar nicht.
Ist bei dir nie ein Sud daneben gegangen?
Vom Brauvorgang ganz am Anfang, ja. Ganz am Anfang. Der erste Sud überhaupt, aber da habe ich so ein Extrakt-Kit gehabt, das war die Katastrophe.
Ah, okay.
Hab dann aber gesagt, komm, jetzt machst du es richtig. Nee, was uns natürlich auch im großen Stil schon passiert ist, dass die gekippt sind und sauer geworden.
Ja.
Ja. Ja. Und da ist teilweise ganz schön viel schon schief gelaufen. Mhm. Aber das haben wir mittlerweile ganz gut im Griff.
Ach, super. Muss der Mann vom Zoll zur Vernichtung nicht allzu oft kommen?
Nee, der muss da gar nicht kommen. Mit denen habe ich eine Vereinbarung, dass wir es einfach nur dokumentieren müssen.
Ja, okay. Weil ich habe
das auch schon. Ja, bei uns ist der Zoll super vernünftig. Also die wissen ganz genau, wir sind klein und bezahlen das, was die an Biersteuer bezahlen, das kriegen die den Aufwand nicht bezahlt, wenn sie vorbeikommen und prüfen.
Okay. Weil ich habe sonst immer die Geschichten gehört, dass man es dann stehen lassen muss, bis dann einer kommt und es dann so unter ja, Aufsicht ja. vernichtet wird.
Mhm. Ja, ja. Richtig. Aber bei uns geht das sowieso erst ins Zolllager, wenn wir es abfüllen, in Flaschen oder Fässer.
Ja.
Und dann, wenn wir es vorher vernichten und schreiben das dann in die Dokumente, also auf den Bericht, auf den Sudbericht, dann ist schon okay.
Okay.
Mhm. Mhm. Ja.
Ja. Ja, also wer darf zuerst die Frage gestellt? Du sagtest gerade eben, die Flaschen retten uns gerade den Hals. Dadurch haben wir noch Bier hier. Du selber füllst ja in Flaschen ab. Ist die Dose für dich ein Thema?
Ja, absolut. Dose ist das Beste überhaupt. Das habe ich auch von Anfang an irgendwie verfolgt, aber ich kriege da irgendwie keinen Fuß auf die Erde. Also auch bei unserem Geschäftsmodell, was wir momentan haben, möglichst lokal an Menschen verkaufen, die in die Brauerei kommen, die uns kennen. Da funktioniert das nicht. Das ist der Link. Also es gibt da ein Gegenbeispiel in Deutschland, wo es wohl funktioniert. Ich weiß nicht, wie gut. Das sind die aus Schleswig-Holstein.
Die Wittorfer.
Wittorfer, genau.
Ja, Wittorfer. In Neumünster, im schönen Neumünster.
Genau, die machen das, so wie ich von hier aus beobachten kann, ich war leider noch nie da, machen die das sehr gut und auch erfolgreich lokal.
Ja.
Das scheint da zu funktionieren, hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Schleswig-Holstein, überhaupt der Norden, wesentlich offener ist für solche Sachen. Muss ich hier bedenken, wir leben hier voll im Kölschland und das ist, was Bier angeht und Bierbildung, Offenheit gegenüber anderen Bierkulturen, ist das katastrophal. Deshalb ist das unheimlich schwierig. Da muss man also erstmal diese Dose überwinden, bevor man dann anfängt, überhaupt Bier zu verkaufen. Die Skepsis der Dose gegenüber. Und deshalb, ja, und jetzt hat die DPG auch noch die Gebühren erhöht. Wir wollten jetzt eigentlich schon wieder starten.
Aha.
Die wollen ja jetzt allein für die Grundgebühren hier 1.000 Euro im Jahr haben. Aber das ist schon heftig, ne, wenn man dann auf wie viele Dosen man das verteilen muss, dass sich das lohnt.
Ja, verstehe. Mhm. Ist das mit dem Kölsch wirklich so schlimm bei euch da unten? Also
grausam, ist die Hölle. Das ist grausam. Das ist so schlimm. Vor allen Dingen mich ärgert massiv hier, also die Bonner, ich meine, Bonn ist eine eigene Gemeinde, eine eigene Stadt. Ja. Gar nicht mal so klein, war früher ja auch mal ganz wichtig, wir kennen das, ne?
Klar.
Vor Berliner Zeit. Aber es ist voll Kölsch geprägt und das ist hier die Heimat und das ist unser Bier und FC Köln natürlich auch noch und alles Kölsch und Kölsche Karneval. Und dabei ist auch Bonn eine eigene Gemeinde und vor allen Dingen, die trinken ja alle Kölsch und es darf kein Bonner Brahmen. Ich erkläre den Leuten immer, ihr trinkt hier Bier, was kein Bonner herstellen darf. Ach so, ja, so habe ich das noch nie gesehen, komm dann. Aber wir dürfen ja kein Kölsch machen und wenn es kein Kölsch ist, und dann ist es ein Wies und Wies versteht sowieso keiner, obwohl es ja eigentlich das Urkölsch ist und früher nur getrunken wurde.
Hast du auch im Programm, ne? Ein Wies.
Ja, genau, wir haben Wies, haben wir im Programm. Das ist nichts anderes als ein ungefiltertes Kölsch.
Ne? Ja.
Ich denke mal, wir nehmen mehr Hopfen als ein Kölsch üblich. Mhm.
Du hast das Kölsch mal als Kunstprodukt bezeichnet. Das sei gar kein Bierstil.
Nee, das ist vielleicht, genau, es ist eigentlich kein Bierstil, genau, in meinen Augen, weil es ist künstlich produziert worden. Am Zweiten Weltkrieg taucht das ja erst auf. Allein schon die Definition. Also die Definition ist ja aus den 80ern, ne, der Kölsch-Konvent.
Ja.
Da hat man Kölsch ganz klar definiert nach dem Pilz, was damals absolut State of the Art war und gewachsen ist, ohne Ende noch. Mitte der 80er, hopfenbetont, hell und glanzfein oder sogar gefiltert. Gefiltert steht nicht drin, Kölsch, aber irgendwie glanzfein. Es muss gefiltert sein, muss klar sein.
Ja.
Das sind ja alles moderne, industrielle Attribute. Hell ist industriell, das ist mit Sicherheit nicht historisch. Können die Düsseldorfer besser? Das ist mit Sicherheit authentischer. Ja, ist so. Da ist auch mehr Hopfen drin und oh ja.
Nee, nee, ist das nicht und, Asthma und nicht.
Zum Glück haben wir uns nicht getroffen.
Kein Corona. Ja, genau. es gibt ja auch schon T-Shirts, wo drauf steht, das ist Heuschnupfen.
Ja, ja genau. Ja, die Ausrede habe ich dann auch immer. Und ja, und diese Wies-Geschichte, die geht ja eigentlich von den grauer Vorzeit bis zum Zweiten Weltkrieg, haben die kleinen Brauer in Köln ja immer Wies gemacht.
Ja.
Und Kölsch taucht ja erst in den 50er Jahren auf und wurde dann immer mehr kultiviert, bis dann das dann in den 80er Jahren definiert worden ist.
Ja.
Und eben als modernes Bier. Und deshalb ist das für mich Kölsch im Grunde genommen ein Kunstprodukt.
Ich verstehe.
Kölsch ist andererseits natürlich mit dem ganzen Kölschen verbunden, mit der Sprache, mit der Lebensart. Deshalb ist eigentlich nicht nur, dass man das Bier nicht trinkt, wenn man sagt, also wenn man jetzt sagt, ich mag kein Alb, ich mag kein Pilz, dann sagt ihr, oh, klar, ist so. Ist nicht schlimm, aber wenn man sagt, ich mag kein Kölsch hier in der Region, dann greift man ja direkt die Kultur an. Man greift die Menschen persönlich, empfindet das direkt persönlich. Und deshalb ist das sehr schwierig.
Und dabei ist man in Bonn und nicht mal in Köln.
Und das kommt noch dazu.
Versuchst du denn, die Biere hauptsächlich in Bonn an die Frau und an den Mann zu kriegen oder in der gesamten Region oder wie ist der Plan?
Mein Plan ist in Bonn vor allen Dingen und dann immer weniger, je weiter es weg ist. Das macht einfach Sinn von der Frische her. Und ich finde, von der Qualität, vom Kundenkontakt, vom Erklärungsbedarf. Wir waren ja am Anfang immer national unterwegs, weil da war der Markt so dünn, in Bonn gar nichts verkauft. Außer ja unser Getränkemarkt in Bonn, der P&M, der uns von Anfang an unterstützt hat. Und jetzt aber mit der Erkenntnis, dass das Bier frisch sei und dass die Leute am besten in die Brauerei kommen und kaufen und zumindest die Möglichkeit dazu haben, ziehen wir uns immer mehr auf Bonn zurück als Kernmarkt. Ja.
Ja, wir haben also geguckt, auf deiner Website ist ja auch zu sehen, so wie dein Einzugsbereich ist sozusagen. Und das ist ja schon alles sehr lokal. Also so national dann ja tatsächlich nur über den Craft Beer Shop. Und ansonsten hört es ja tatsächlich so im weiteren Schornstein dann irgendwann auf, sozusagen, so oder um den weiteren Schornstein.
Ja, genau. Ja, wir sind in Köln und Düsseldorf sind wir noch vertreten.
Ja.
Und in Berlin so ein bisschen.
Mhm.
Aber das ist, da wende ich aber keine Energie auf.
Ja.
Aber wir wenden sowieso viel zu wenig Energie für Vertrieb und Marketing auf.
Ja, das ist natürlich auch, das sind Zeitfresser, ne, neben dem Brauen. Es sind einfach sehr aufwendige Posten.
Und die macht, genau, und es macht keinen Spaß. Ich will ja brauen und nicht verkaufen. Deshalb haben wir wahrscheinlich auch erst noch 400 Hektoliter.
Aber du sagtest ja, ihr wollt wachsen. Das heißt, ihr werdet, wenn du sagst, ihr zieht euch zurück, als Kernmarke stärker auftreten. Am Anfang erwähntest du in einem Gespräch mal, ihr habt noch kein Taproom, aber ihr arbeitet dran. Das heißt, das Wachstum kommt mit dem Fassbier in einem Taproom. Oder wie stellst du dir das vor?
Ja, und auch der Markt ist ja nicht gesättigt in Bonn. Also die meisten Bonner kennen uns noch gar nicht. Ich halte das auch immer, ich denke mal, das kann ja gar nicht sein.
Aber ihr seid doch schon seit 2014 da.
Ja, eben. Aber das ist unwahrscheinlich. Das ist, wie wenig Menschen einen kennen. Ich meine, das sind 300.000 Menschen leben da mit einem ganzen Einzugsgebiet. Also Bonn mit Rhein-Sieg-Kreisturm ist ein Millionen-Ballungsraum, ne? Würde ich mal gar nicht meinen. Und deshalb, aber ich finde das total gut, weil das zeigt, was wir Potenzial haben.
Ja. Wo liegen wir preislich? Wir haben jetzt mal das Pilz eingeschüttet. Das ist relativ frisch sozusagen. Also auch als, wie soll ich sagen? Also du hast es ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. Wo liegen wir preislich bei so einer Flasche Pilz, wenn ich die jetzt kaufe im Supermarkt bei euch?
Da kostet die 2,50.
2,50.
Mhm.
Da wollen wir aber weg von. Also es läuft noch gut. Also das Pilz, Pilz ist eigentlich irgendwie cool, ne? Braucht man nicht erklären.
Ja.
Wir haben mit so einem Pilz, kenne ich, gib mal her. Ganz einfach. Hätten wir mal eher machen müssen, obwohl das untergärig braun irgendwie komisch ist. Das ist dann,
dein erstes untergärig, ja. Aber es hat ja gut
geklappt, genau,
las ich.
Aber der, danke, aber der Rest ist wie ein Ale.
Es ist tatsächlich, jetzt haben wir natürlich schon das Session vorher getrunken. Es ist irgendwie man schon so ein bisschen angehopft im Mund. Wir haben es am Samstag schon mal eine Flasche probiert. Es roch so sehr nach Erdbeer tatsächlich.
Ja.
Also so, wir hatten so eine Erdbeererinnerung und fragten uns
Erdbeerjoghurt.
Dann. Erdbeerjoghurt. Erdbeerjoghurt, weil die Farbe ja auch entsprechend ist, ob das...
das wäre ja wahrscheinlich. Man muss, das ist, die Etiketten beeinflussen unwahrscheinlich den Geschmack.
Das ist wirklich so, ne? Es riecht total nach Erdbeerjoghurt.
Ja, Ist da aber jetzt, glaube ich, nicht drin. Aber ich muss da mal im Brauprotokoll.
Ist aber super, wenn es nicht... Halt,
nee, das Besondere daran ist, wir haben Herkules, das ist Hallertau, der ist eigentlich eher so ein Bitterhopfen, das ist auch ein High Alpha. Ja. Der hat schon so ein paar krutschige Aromen, vielleicht liegt es da dran. In dem Fall haben wir nicht zur Bitterung nur genommen, sondern auch als Aromahopfen.
Okay.
Kann sein, dass der ist. Also der ist nicht so ungewöhnlich als Aroma.
Und Saphir ist ja auch noch drin, ne? Wenn ich das hier richtig gelesen habe.
Genau, ja, das ist so eine. Den haben wir im Wies auch, das ist eigentlich so ein schöner Aromahopfen, der etwas fruchtiger Aromen hat, ne? Aus der Hallertau. Das ist alles so erdig, blumig, kräutrig. Ja. Obwohl ich das auch mag.
Wir haben gerade ein bisschen vorgegriffen mit dem Einschenken, weil wir teilen uns die Biere ja immer. Das heißt, wir sind immer ein bisschen schneller und die armen Menschen, die uns folgen, die trinken das dann ja ganz alleine aus. So ein Zwischenbier jetzt nehmen und weiter mit dir einzusteigen danach. Das ist manchmal ein bisschen hart für die Gäste. Da sind wir ein bisschen fies. Ich finde es total schön, mit dir zu sprechen, weil du klingst positiv mit dem, ja, hier ist doch noch Potenzial und wir wachsen, obwohl es ja eine nicht ganz leichte Gegend ist für die Bierstile, die du jetzt im Programm hast, und trotzdem sagst du, nee, da läuft doch was. Und gleichzeitig ist es so, dass wir ja, ich sag mal, seit letztem Jahr in eine Phase kommen, jetzt bundesweit, wo einige Brauereien es nicht schaffen, weil
und auch schon nicht
der Markt wirklich voller ist, aber die Crowd nicht entsprechend mitwächst für diese Biere, was sicherlich in Deutschland auch mit der Preisdiskussion zu tun hat, neben allen anderen Punkten, die da mit reinkommen. Und genau, die ersten Brauereien verabschieden sich, die Diskussion ist da, bringt das überhaupt noch was, und der Frust wächst.
Ja, die Leute auch in deinem Buch sind ja auch schon nicht mehr alle am Start, also die du da eben genannt hast, irgendwie gleich der erste Braukunstkeller.
Wahnsinn, ne?
Gibt's ja schon gar nicht mehr. Genau, es verändert sich.
Den Alex gibt's noch. Ja, aber der Alex hatte ja neulich irgendwo in einem Podcast ein total cooles Interview gegeben und hat dann endlich auch mal kritisch gesagt, wie die Situation aussieht.
Das war auch nicht so positiv.
Das war überhaupt nicht positiv, aber ich kann ihm das, ja, aber man muss halt immer das Positive draus machen. Also grundsätzlich kann man sagen, Deutschland ist eine Katastrophe, vor allem wenn man in anderen Ländern guckt. Das versuche ich, das ist übrigens auch so eine gewisse Mission, um die Leute mal in den Hintern zu treten, wie wir hinterm Mond sind, ne? was die neue Bierkultur angeht. Wenn man guckt, was in allen anderen Ländern passiert, also wie viele Brauereien da sind, wie viel Wachstum, wie groß das Interesse der Bevölkerung ist, die Durchdringung in Kneipen, in Supermärkten, das ist überall signifikant größer als in Deutschland. Und deshalb müsste ja doch viel mehr Potenzial sein und man muss halt wahrscheinlich die Menschen viel intensiver bearbeiten, weil die halt eingelullt sind von unserer doch nicht unbeachtlichen Kultur, die wir haben in Deutschland. Die ist nur völlig vernachlässigt worden in den letzten Jahrzehnten. Ne?
Ja, das stimmt.
Und du sagst, da geht noch was, nicht aufgeben, wir müssen weiter bearbeiten.
Genau.
Aber
über
welche Tools jenseits des, wir müssen diese Geschichte erzählen, funktioniert es dann noch? Weil ich glaube, behaupte mal, alleine das bringt es nicht.
Wir müssen viel mehr Brauereien haben, dass die Leute auch in Brauereien gehen und gucken, wie es passiert. Also wir brauchen nicht mehr Marken, weil das sind die Deutschen ja gewöhnt. Ne? Es gibt Marken und Etiketten und das interessiert die meisten auch nicht. Das ist halt die alte Bierwelt und da müssen wir die rausholen. Das ist halt so ein Mechanismus. Ne? Eine Brauerei braucht ganz viele Marken, teilweise auch unterschiedliche Etiketten, auch das gleiche Bier ist ja auch üblich.
Ja.
Und die müssen einfach fasziniert sein auch von dem ganzen Prozess. Und ich stelle es immer fest, also alle Leute, die bei uns in der Brauerei waren und das gesehen haben, vor allem gesehen haben, dass da eben nicht alles toll Edelstahl vollautomatisiert ist oder eben so nostalgisch kupfernes Sudwerk hinterm Schaufenster, was auch cool ist, sondern völlig anders, ne? Selbst gebastelt Milchtanks und trotzdem 10 Hektoliter Ausstoß, das finden die Leute total, also eigentlich über 90% der Leute, die in die Brauerei kommen und ich führe die rum, die sind absolut begeistert. Die gehen raus und finden das cool. Ob die unser Bier kaufen danach, weiß ich nicht. Vielleicht kaufen sie das erst recht nicht, wenn sie sehen, wie wir produzieren. Was ich aber nicht glaube. Und das ist wichtig. Und wir brauchen vor allen Dingen viel, viel mehr Leute, die brauen, Brauereien. Und so können wir es kriegen. Weil in anderen Ländern ist das so. Es gibt überall viel mehr Brauereien. Und die machen auch alle einfach. Egal, wo man hingeht. Ich meine, Belgien ja sowieso, aber in Holland, wie allein unsere direkten Nachbarn hier im Westen, wie die zugelegt haben in den letzten 10 Jahren, was da passiert, das ist der Hammer.
Wir haben allerdings und, ein Interview gehabt mit einem niederländischen Kollegen von dir, der sagte, der Markt ist auch in Holland inzwischen zu voll.
Ja, aber es ist da viel mehr. Aber es ist unwahrscheinlich viel. Die haben, was haben die, 600, davon sind 400 eigene und 200 Gypsies. Also es ist von der Dichte her. Das ist übrigens auch so, und ich mache immer so eine eigene Statistik. Ich habe es auch einmal veröffentlicht auf Facebook, aber jetzt habe ich nicht mehr so die Zeit, so das aufzuarbeiten. Und nehme Deutschland immer mit rein, wenn die was Brauereidichte angeht. Also wie viele Bürger sich in einem Land eine Brauerei teilen müssen.
Ja.
Und um Deutschland überhaupt noch in diese Liste reinzupacken weltweit, muss ich die jetzt auf 22 oder 23 verlängern. Die muss ich immer weiter verlängern, weil Deutschland immer weiter nach hinten rutscht, weil in Deutschland halt nichts passiert. Also es gibt halt kaum Brauereien neue. Also es gibt viele Marken, es gibt natürlich auch ein paar Brauereien. Das machen halt auch ganz schön viele zu. Also jetzt nicht nur in der jetzigen Situation. In Bayern machen übrigens immer noch sehr, sehr viele zu, auch wenn wieder welche aufmachen. Es ist ganz traurig, vor allem, wenn man nicht welche Perlen da gerade in Franken zumachen oder zugemacht werden. Das ist, da macht auch keiner was dran. Ne? Und das ist ja nicht nur konsumieren, sondern des Bieres, sondern ist halt auch, was weiß ich, dann kommen die Lebensmittelkontrollen irgendwie und sagen, das geht aber nicht so, und machen die Läden dicht und sind da gnadenlos. Und da ist keiner, der aufpasst, dass da solche Kulturen erhalten wird.
Ja. Wobei das ja teilweise aber auch manchmal so ist, dass dann einfach irgendeine Familie aufgibt, weil kein Nachfolger gefunden wird oder irgendwas anderes.
Das absolut, gibt's in anderen Branchen das gibt's ja auch. Ne? Ja. Was ich aber was auch so ein Zeichen ist, wenn ich überlege, irgendwie so eine alte Brauerei, dass sich da keiner findet, der das macht.
Ja, das stimmt.
Es ist halt Arbeit, es ist viel Arbeit, es ist dreckige Arbeit, wahrscheinlich will es keiner. Das ist, aber das wäre doch total cool, irgendwie so einen fränkischen Betrieb übernehmen, wenn man da sowieso irgendwo lebt und die Menschen versteht und dann gut vernetzt ist, wäre doch cool. Fertige Brauerei übernehmen, wenn es sonst keiner will, ist doch toll.
Das stimmt, ja. Das schlägt
uns. Das ist ganz komisch. Ja, ja. Und
du selber bildest ja auch aus, ne?
Ja, weil ich das geht natürlich dann Hand in Hand damit, weil ich das super wichtig finde, weil die Ausbildungsbetriebe, die es gibt, das sind ja auch alles so vollautomatisierte Läden, da lernen die ja nicht richtig bauen. Das ist ketzerisch, was ich sage, wahrscheinlich kriege ich morgen Morddrohung. Aber
wir gehen nicht gleich morgen live, nächste Woche.
Genau, also alles klar.
Du kannst dich vorbereiten.
Gott sei Dank. Ja, momentan darf ja keiner raus, das ist noch lange heute. Ja, aber in diesen großen Industriebrauereien, ich meine, die machen ja keine Sortenvielfalt, die brauen ja vollautomatisch große Mengen von einer Sorte und man kann ja überhaupt nicht ran irgendwie. Das ist ja kein, man muss nicht rühren und das ist, da kann man ja nicht richtig Bier brauen lernen.
Nee, es ist richtig. Ja, das ist, ein Kollege von dir, mit dem wir gesprochen haben, der Fiete von Wildwuchs, sagte mal im Interview, wenn du da Ideen einbringen willst, dann kannst du das gerne machen, wenn du irgendeine Idee hast, wie man die Sudhausausbeute steigern kann. Mit einfachen
Genau.
Das sind die Ideen, die du einbringen kannst. Ansonsten irgendwie die Biere werden in der Marketingabteilung gemacht. Und,
Wir waren beim Ausland, was ich mich gefragt habe, ist das nicht wie in anderen Berufen oder Branchen, wo man selber irgendwie Braumeister sein muss oder so und dann ausbilden kann? Also da bin ich jetzt nicht drin.
Anscheinend nicht. Dürfte es ja nicht. Also ich mache es nicht illegal. Ich habe ja schon einen erfolgreich ausgebildet. Da hat es keiner gemerkt. Nein, es hat tatsächlich einer gemerkt. Wobei ich sagen muss, das ist wieder der Vorteil vom Rheinland. Ich habe ja eben sehr geschimpft, ne, über diese Kölsch-Geschichte. Das ist wieder so dieser typisch kölsche, rheinländische, ist ja total gut, weil alle ganz schön locker sind, muss ich sagen. Und okay, ich darf ausbilden, weil ich eine Brauerei habe und weil ich Verfahrenstechnik studiert habe. Und ein Studium ist ja wie ein Meistertitel, also so rein vom Zeugnis her ist dann irgendwie mehr, obwohl ich das nicht verstehe, weil Meister mit Sicherheit mehr Praxis hat als einer, der studiert hat. Aber Praxis ist bei uns und wir hatten ja von der, also Studium ist ja sehr, sehr, ist ja praxisfern und Meistertitel ist ja, also man arbeite ich doch sehr viel in der Praxis, meistens auch mit Praxis erstmal. Ja. Ne? Man macht ja als Geselle irgendwann. Und und bei uns ist halt super, super handwerklich. Ne? Wir haben ja noch nicht mal ein Rührwerk, um die Maische zu rühren, sondern machen das mit Paddeln und mit der Hand und maischen auch komplett mit der Hand ein. Und vor allen Dingen bei uns, jeder, der bei uns eine Woche in der Brauerei ist, hat im Grunde genommen schon alles gemacht. Der hat alle Positionen durchlaufen. Ne? Der war im Sudhaus, der hat geschlaucht, der hat beim Lagerkeller, im Gärkeller, der hat schon Flaschen abgefüllt. Und insofern ist es eigentlich der ideale Betrieb, um auszubilden. Und ja, es war ein netter Mensch von der IHK war da, der hatte auch kurz geguckt. Also ich hatte den Alter, ich mache immer einfach. Ich habe den ersten Lehrling habe ich angemeldet und da rief der auch an und meinte, ja, Wirbelfinger, jetzt müssen wir mal gucken. Die haben hier einen Lehrling angemeldet, hast du wie angemeldet.
Das machen sie eigentlich.
Und wo ist das Problem? Ja, ich kenne ihren Betrieb doch noch ja nicht. So wie das hier im Rheinland ist. Dann kam er vorbei und fand dann alles ganz toll. Ich muss nur jetzt irgendwann mal noch einen Ausbilderschein machen. Das ist so eine Formalie, die muss ich im Laufe dieses Jahres noch machen.
Ja, okay.
Aber du warst ja
ich finde halt eben wichtig, auszubilden, weil die dann halt lernen, wie man alles möglichen Biere braut, vor allem diese internationalen Stile. Das lernen die ja in der Berufsschule nicht und in der Branche, in der deutschen Branche. Das ist übrigens auch ein Problem in Deutschland. Der deutsche Horizont wird bei den deutschen Bierstilen auch ein Schluss. Das lernen auch die Brauer nicht, die Jungbrauer. Die lernen da überhaupt nichts von. Also selbst die Universitäten tun sich ja unheimlich schwer, da weiterzubilden, ne? Und genau, und deshalb gehört das zu meinem Missionspaket, Deutschland auf den richtigen Weg zu bringen, dass wir eben ein paar Gesellen ausbilden, die dann vielleicht weltoffen
bauen. Ja, du bist ja aber auch selber auch zusätzlich Biersommelier, oder? Den hast du auch gemacht.
Ja, oder? Das habe ich 2010 gemacht. Das war super nützlich am Anfang. Da gab es noch nicht so viele und das war total super. Wir hatten eine total coole Gruppe und das waren eigentlich die coolsten 2 Wochen Urlaub. Also sagen wir mal so, es gab natürlich andere coolen Urlaub. Aber das waren 2 Wochen Urlaub, die cool verbracht waren. Das war echt schön, die 2. Damals war das ja irgendwie noch für den Staat war das eigentlich ganz gut. Und so, haha, ich bin ein Biersommelier. Mittlerweile ist das ja ziemlich inflationär.
Ja.
Und ich finde auch gar nicht mehr so wichtig. Ich habe mich davon völlig distanziert, weil ich finde Bier trinken wichtiger als so beschreiben. Ich finde, das nimmt auch überhand oder hat überhand genommen, dieses Fruchtnoten beschreiben. Und oft steht das auch auf den Etiketten von den Bieren. Ich finde, da muss selber jeder, also wenn man sich jetzt unterhält und das beschreiben will, kurz, aber dass das so auszutragen, lieber den Wein trinken. Bei mir führt es übrigens teilweise auch zu Verwirrung, ne? Weil wir sind ja dieses Mixgetränk-getriebene Land. Bei uns, die Brauereien wachsen ja, glaube ich, manchmal nur, wenn sie Mixgetränke produzieren oder produzieren Vielfalt, auch wenn sie Mixgetränke. Und dadurch denken die Menschen immer, wenn man Früchte auf die Bierflaschen schreibt, die von den Hopfennoten eigentlich kommen, dass sie um Mixgetränke handeln.
Ja, ich glaube auch.
Muss man erklären, das ist gar kein Mixgetränk.
Ich glaube, man muss dann immer auch aufpassen, dass das Bier nicht zu elitär daherkommt. Dann verschreckt man wieder neue, eben, die man vielleicht erreichen
genau
möchte.
Das
die
meine
neuen
ich.
Biertrinker, genau. Die ja, sagen, ich genau. möchte das aber einfach genau. gerne zum Grillen trinken, so ganz unkompliziert, ohne mir vorher sehr lange Gedanken zu machen, ob das jetzt
genau,
eine Papaya
richtig.
Oder Mango ist, die ich schmecke. In diesem Sinne. Du hast ja mit dem Jan Quasten, den du ja auch jetzt gerade aktuell ausbildest, ja aber jemanden auch geholt, der dich auch im Marketing unterstützt, oder?
Total gut. Das war ja, das war super. Ich meine, ich hatte das so ein bisschen natürlich auch gedacht, weil ich ja wusste, was der Jan vorher gemacht hat. Mhm. Weil der Jan mich von Anfang an überzeugt hat, weil der ist Heimbrauer. Mhm. Und der war auch schon, und der hat schon nämlich Bierwissen, ne? Der kannte sich in der Szene schon aus. Da dachte ich, alles klar, der Jan ist es. Und jetzt entpuppt sich das tatsächlich so, dass der das, was er vorher gemacht hat, auch für uns macht und das total super ist. Wahrscheinlich haben wir uns deswegen auch jetzt getroffen oder schneller getroffen, weil der Jan daran gearbeitet hat. Der hat mich auch auf euch gebracht, der Jan. Mhm. Und das war total cool. Ich muss jetzt sagen, das war der Jan Quasten. Wir haben nämlich 2 Jans. Ja. Wir haben noch einen anderen Jan, der macht Praktikum bei uns und der wird dann im Sommer die Ausbildung machen.
Ach cool. Ich hole mal neues Bier kurz.
Genau, welches sollen wir denn holen?
Ja, machen wir.
Das IPA oder das New England? Welches sollen wir holen?
Das IPA ist euer Flaggschiff so ein bisschen, ne?
Dann wird das IPA.
Immer noch, ja. Ist immer noch das meistverkaufteste.
Ich hole mal beide.
Weil das New England.
Gläser dazu, genau. New England ist ja wahrscheinlich relativ neu.
Ja, die Reihenfolge ist bei denen eigentlich egal, weil die sich nichts tun. Ne? Das eine ist halt hopfiger und das andere ist halt ja. so. Ja, wir versuchen das.
Ich hole mal beide.
Aber das IPA ist das bestverkaufte, oder? IPA.
Immer noch, ja. Mania. Genau. Nach wie vor. IPA. Ja. Ja, das ist noch, weil es so gewachsen ist. Ich meine, wir haben das ja schon immer gemacht unter Fritz Ale damals und dann direkt weitergemacht unter Elmenia. Und IPA läuft halt gut. Man erwartet das auch, glaube ich, immer noch. In der Maße erwarten die Menschen von uns, wenn die Elmenia kennen und wissen, ach komm, die machen Craft Beer. Mhm. Ja, da muss man das IPA trinken.
Was hältst du von diesen ganzen Hazy-Geschichten, die jetzt so kommen? Bunte Dosen und Hazy, Hazy, Hazy?
Finde ich grundsätzlich gut. Also ich habe es eigentlich begrüßt, als es aufkam, ne, mit den Hazy-Sachen. Mhm. die sind ja auch aus Amerika rübergeschwappt. Was ich total interessant finde, ist, dass es tatsächlich unheimlich Social Media getrieben ist, ne, weil die so schön zu fotografieren sind. Das ist ja derzeit immer noch. Ich finde, der Hype, der drum gemacht wird, ist natürlich völlig übertrieben, sich da auf eine Sorte zu konzentrieren. Und es gibt ja unheimlich viele Brauereien, also nicht nur in Deutschland-Label, sondern auch in anderen Ländern, die machen echt nur so ein Hazy-Zeugs und sind ja erfolgreich mit. Mhm. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber ist mir zu lastig für eine Biersorte. Das ist schon wieder so wie Kölsch. Das ist natürlich kein Vergleich, weil Hazy ist besser als Kölsch. Und Kölsch ist ja auch nicht Hazy.
Nee. Auch das nicht.
Das können wir als Überschrift nehmen. Kölsch ist auch nicht Hazy.
Kurze Zwischenfrage. Hast du denn noch Bier?
Ja, ich müsste mir auch schnell eins holen.
Also wenn du, sonst warten wir nämlich kurz, damit du mittrinken kannst, wenn du möchtest.
Warte mal kurz, ich hole mal
sonst
eben.
Warten
ja,
wir
ja, ja, klar.
Prost.
Genau.
Prost.
Ja, das ist doch ein leckeres, rundes IPA.
Ja.
Sehr gut.
Ganz sanfte Bitternis am Ende.
Ja. Schön fruchtig.
Findet ihr das wirklich oder sagt ihr das jetzt nur, weil der höfliche?
Nee. Generell finde ich, gehört es sich ja auch nicht, ein Bier zu verreißen. Davon abhängig, aber ich finde schon, das ist wirklich ein rundes, schönes, also es ist so ein schönes Einsteiger-IPA, finde ich, so, weißt du? So.
Das verschreckt keinen.
Das ist also wirklich, das verschreckt keinen, das ist total gut trinkbar.
Ja. Mhm. Hinten raus auch nicht so bitter, dass man sich erschreckt.
Du hast nicht so dieses
Hop-Burning. Ja, genau, das machen wir tatsächlich auch absichtlich so, ne? Das ist.
Finde ich gut. Gefällt. Wie lange hast du daran geschraubt? An diesem Bier?
Ja, damit bin ich ja eigentlich aufgewachsen als Brauer. Ich meine, als ich angefangen habe, war das Ziel, IPA zu brauen, American IPA oder West Coast IPA, wie man sie auch immer bezeichnen will.
Ja.
Und deshalb mache ich das eigentlich schon ziemlich lange. Also als Heimbrauer habe ich ja schon ganz viel Erfahrung gesammelt. Und das hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Also es war früher auch mal herber. Mhm. Und es war, glaube ich, auch mal extremer. Es ist jetzt normaler geworden. Mir gefällt es so aber auch besser, muss ich sagen.
Du hast auch mal so ein klassisches IPA.
Hat es sich entwickelt.
Du hast mal so ein klassisches IPA gebraut, wie es vielleicht hätte im 19. Jahrhundert sein können.
Ja, genau. Ja, das war der. Ja.
Wie unterscheidet sich das von dem?
Das ist völlig anders. Da sind ja nur englische Hopfen drin. Deshalb ist das halt so kräutrig-erdig.
Okay.
Ja, das war das 19th Century. Das war der vorletzte Sud von unserem letzten Gesellen. Also, wir haben ja den Ben Palmer aus England ausgebildet. Mhm. Und der ist dann noch ein Jahr bei uns geblieben als Brauer. Und das war dann quasi sein Abschiedssud. Und da haben wir ein historisches Malz genommen, aus Chevalier-Gerste. Mhm. Und dann, ein englisches Brauverfahren machen wir so immer, übrigens beim Pilz auch. Das ist auch die Gärführung. Ja, wir können nichts anderes. Wir haben ja nur so einen Thermobrauch.
Also englisches Brauverfahren heißt in dem Fall, ihr macht eine Single Infusion. Sozusagen.
Genau, Single Infusion im isolierten Maischläuter, im kombinierten isolierten Maischläuterbau.
Ja, alles klar.
So machen wir alle Biere. Mhm. Ich hatte aber auch, bevor wir das Sudhaus gebaut haben, habe ich so viele Brauereien angeguckt und die Biere probiert und dachte, wozu braucht man mehr?
Ja.
Völliger Blödsinn. Völlig überbewertet, diese ganze Regelei im Sudhaus. Und aber wollte ich jetzt schon wieder abgewichen.
Wir waren gerade genau bei den Zutaten wohin? Noch und
beim 19th Century waren
genau.
Und das ist halt, man kriegt diese Typ, das was man so derzeit unter dem IPA versteht, kriegt man nur hin mit amerikanischen Hopfen, sonst keine Chance, geht nicht anders.
Alles klar. Ja, aber ein leckeres Bierchen. Wird denn dieses 19th Century, das war aber so ein One-Off sozusagen, also den wird es nicht nochmal geben, oder?
Nee, das war eigentlich ein Sud und ich glaube nicht, nee.
Okay.
Obwohl ich immer wieder versuche, irgendwelche englischen Bierstile unter die Leute zu bringen, was aber total schwierig ist. Man darf nie sagen, dass es englisch ist, weil dann ist schon wieder keiner mehr.
Dann haben sie Angst, dass es warm und ohne Kohlensäure getrunken werden muss.
Ja, genau, es ist einfach, in Deutschland ist es englisches Bier, ist negativ belastet.
Genau, es gab auch ein extra Special Bonner, habe ich gesehen auf der Website.
Genau, da wollte ich jetzt, ja, gut, dass du das sagst, da wollte ich jetzt auch gerade von anfangen. Das ist natürlich ein extra Special Bitter. Und das haben wir dann extra Special Bonner genannt. Was natürlich die sich auskannten, fanden das total gut. Es hat aber nicht funktioniert. Es ist doch irgendwie wieder rausgekommen, dass es ein englisches Bier ist. Und deshalb machen wir. Mal gucken, wir machen es vielleicht nochmal und machen dann ein anderes Label, das irgendwie so aussieht, als wäre es tatsächlich ein Bonner Bier. Irgendwie. Wir nehmen dann nicht den Union Jack, sondern wir nehmen dann das Bonner Stadtwappen. Oder
du meinst, man muss die Leute auch ein bisschen reinlegen, damit sie glücklich werden.
Ja, genau. Ja, das habe ich übrigens auch schon mal gemacht bei einem Tasting, ne? Also gar nicht gesagt, dass es ein englisches Bier ist, und dann habe ich dann nachher gesagt, was war denn da Bell? Und dann haben viele gesagt, oh, das war total lecker, und dann wisst ihr auch, dass es ein englisches Bier war.
Und dann?
Da war das Geschrei groß. Ja,
da waren die völlig erstaunt. Ne? Ja.
Haben Sie danach?
Ja, aber dann ist ja nicht schlimm. Da kommt man ja nicht mehr raus, wenn man schon gesagt hat, das war total gut. Und dann kann man nicht mehr sagen, oh nee, da trinke ich nie, das ist blaue, warme, ja, Kohlen, so
arme. Der nächste Schritt wäre dann ja, es zu kaufen, im großen Stile.
Ja, genau, das ist dann das Schwierige.
Und dann das sind ist wir dann wieder wohl beim
Marketing.
Ja. Dann sind wir aber auch wieder beim Marketing, wo du dir ja jetzt jemanden reingeholt hast, der da ganz firm ist und vielleicht auch bei der Bedeutung von Social Media, zum Beispiel bei Instagram.
Das jetzt schon zu merken.
Ja?
Also es ist total so, ja, das wird der Jan macht das ja erst seit ein paar Wochen aktiv, also jetzt auch immer mehr, und wir merken das deutlich, ja. Genau. Ja, aber momentan ist es sowieso eine schräge Situation, weil wir durch Covid eine andere Strategie wählen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir Flaschenbier über andere Kanäle verkaufen, weil die Kneipen ja alle weg sind.
Ja.
Ein Fassbier geht gar nicht. Da machen wir natürlich auch Werbung und versuchen zu vertreiben. Und da habe ich den Eindruck, dass das auch positive Auswirkungen hat sogar, dass wir jetzt Leute erreichen, die wir bei weniger Druck nicht erreicht haben, weil ich ja mal so ungern Marketing und Vertrieb machen und denke, ach komm, es läuft schon. Es ist ein bisschen Druck da, und jetzt, also ich merke das also allein schon so ab und ab Brauerei, da kommen jetzt immer neue Gesichter und immer mehr. Das ist ja, die rennen uns jetzt nicht die Bude ein, aber ja, es ist freulich. Also wir haben jetzt, wir erreichen tatsächlich neue Leute. Ja, aus Bonn, die gar nicht wussten, dass es uns gibt. Also manche, ich wusste gar nicht, dass es euch gibt. Hör ich auch.
Du warst offensichtlich zu leise über die Jahre. Das kann man auch nicht nur den Leuten zuschieben.
Nee, natürlich. Das liegt an uns, auf jeden Fall. Hm. Nee, da können die nichts für. Ich meine, woher sollen die wissen, dass es uns gibt, wenn wir so leise sind?
Ja.
Klar.
Das heißt, der Erweckungsruf ist jetzt da, und ihr werdet jetzt in Zukunft auch ein bisschen lauter sein? Oder wie stellst du dir das vor?
Ja, vor allem, wenn wir lauter sein können, weil ich mag nicht gerne laut sein, aber der Jan, der kann das, ne?
Ja.
Über die Social Media, und deshalb werden wir wahrscheinlich lauter werden, ja.
Und nun ist ja auch in Social Media, da sind natürlich auch die Biermarken, von denen du am Anfang gesprochen hast, besonders groß, weil die haben ja auch oftmals diese schönen bunten Dosen. Was glaubst du, wer setzt sich denn da am Ende durch?
Flasche oder Dose, oder?
Ja, insgesamt das lautere Marketing, oder wie wichtig ist da noch der Inhalt?
Das setzt sich immer das Marketing durch. Das kann man sehen, was man für einen Mist mit einem guten Marketing vertreiben kann. Also insbesondere auch in der Bierlandschaft. Ich meine jetzt nicht die neue Bierlandschaft, vor allen Dingen, da gibt es eigentlich keine schlechten Sachen. Da gibt es eigentlich eine gute Sache. Das
ist ja.
Ja.
Also muss man ganz klar sagen, egal wer es wie macht, das ist alles, was irgendwie neu ist, und mit dem Titel Craft Beer, das ist alles gut. Das ist alles vielfältiger, kulinarisch hochwertiger als alles das, was vorher in der Masse gab, was mit viel Marketing vertrieben worden ist. Mhm. Wenn ich überlege, die großen Marken, wie die mit Marketing ihre langweiligen Biere aufblasen, zeigt doch, dass Marketing es bringt. Und immer wieder in die gleiche Kerbe. Marketing, Marketing, Marketing. Völlig egal, was in den Kohlen drin ist. Ist ja das, deshalb mag ich Marketing nicht. Weil mit Marketing kann man irgendeinen Mist gut verkaufen, und wenn man ein gutes Produkt hat und macht kein Marketing, dann läuft es nicht.
Ja.
Oder nicht?
Kollegen, so die ja das mit dem Marketing richtig gut drauf haben, sind ja BrewDog. Was hältst du von denen?
Die finde ich total super, weil die immer authentisch geblieben sind, die Jungs. Also die sind natürlich auch aggressiv, ne, und haben auch schon mal Leute abgemahnt. Also abgemahnt ist ja, das gibt's ja immer in Deutschland, aber verklagt, die irgendwie auch mal was mit Brauhunden oder so gemacht haben. Sind dann aber letztendlich immer nett. Die sind transparent, die veröffentlichen ihre Rezepte, die holen immer alle mit ins Boot. Die interessieren sich für die anderen, ob sie es wirklich tun oder nicht, weiß ich nicht, sei mal dahingestellt, aber sie machen es auf jeden Fall. Ne? Sie öffnen ihre Brauereien für andere, sagen, ey, wir können was zusammen machen. Die interessieren sich für das Ganze. Die ganzen, diese Blue Dog Pubs, die sind super. Das ist, da können sich auch viele Läden in Deutschland was abschneiden. Das sind immer hochmotivierte, super ausgebildete Leute, die sehr viel vom Bier verstehen, einem das richtig erklären können, an den Mann bringen. Gibt es sonst kaum in vereinzelt, natürlich gibt es coole Läden in Deutschland, aber die kriegen das hin international. Also ich war schon in verschiedenen Ländern in den Bars, die sind alle immer richtig gut geführt. Und Bier ist gut, Beratung ist gut, klasse. Also BrewDog finde ich super. Ja, und die treiben das Thema natürlich, ne, weil die so so omnipräsent sind.
Klar, und natürlich auch sehr auf Wachstum aus sind und es natürlich einfach selber immer als positives Wachstum sehen, weil sie natürlich immer sagen, wieso, wir bringen den Leuten doch nur gutes Bier. So, was daran schlecht?
Ja, das stimmt ja auch.
Ja, genau.
Das ist so kein, ja, und wenn irgendwann mal die Logipack-Kisten mit BrewDog im normalen Getränkemarkt stehen, umso besser. Das ist auf jeden Fall, in jedem Fall eine Bereicherung von dem, was sie machen.
Ja. Mhm.
Wie ist denn dein eigener Taproom geplant? Wenn du sagst, die, was die machen, ist so klasse. Wie plant ihr denn das?
Ja, das ist so eine ewige Baustelle und Planung. Momentan ist natürlich schon wieder geschoben, weil es macht jetzt keinen Sinn, den aufzumachen. Wir wollten das eigentlich im Laufe dieses Jahres aufmachen, aber ich glaube, da brauchen wir uns jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es geht tatsächlich da was weiter. Ne? Also bei der Stadt, und da haben wir eine Bauvoranfrage jetzt am Laufen dafür. Da muss man ja dann Nutzungsänderung erweitern.
Mhm. Ja.
Und wir machen die im vorderen Bereich von der Brauerei direkt, wenn man reinkommt. Aber so wie man das so kennt aus anderen Ländern. In Deutschland gibt es da, glaube ich, kaum Beispiele. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es aussieht bei den Lille hat, glaube ich, sowas. Ne? Mhm.
Die Wittorfer haben sowas so tatsächlich Wittorfer auch.
Die Wittorfer haben sowas, genau. Ja, sowas. Das ist,
Fiete hat auch sowas. Muss, ja. Hat auch so einen kleinen Taproom hier.
Das ist auch total Wildwuchs. Cool. Ne? Der hat das auch ganz unprätentiös. Und jetzt hat er seine eigene Brauerei komplett. Der produziert alles selber.
Super, ja.
Ja. Aber das ist auch eher mit automatischen Anteilen bei Fiete, würde ich sagen.
Ja, am Sudhaus, ja. Genau, da wird nicht mehr von Hand gerührt.
Da wird
stimmt.
nicht mehr. Da jagt er aber auch, glaube ich, mehr durch.
Ja. Aber genau, und dann sowas halt im Frontbereich und dann, das muss halt auch, ne, dass der Pub, der Brewpub, beziehungsweise der Taproom Bestandteil von der ganzen Brauerei ist.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus mit Kooperation oder Kollaboration, so Collab Brews?
Finde ich grundsätzlich cool, weil das ja auch ein Zeichen ist in dieser neuen Bierkultur, wie es läuft, ne, und wie man zusammenarbeiten kann und sich gegenseitig unterstützen kann und auch eben nicht gegeneinander arbeitet und man sich völlig abschottet. Ich komme irgendwie nicht so richtig dazu, mache ich wenig, aber grundsätzlich bin ich dafür offen.
Ist ein bisschen mal das, was bei dir Segen ist, nämlich, dass du den Luxus hast, dass du nicht zwingend von dem lebst, was du da machst als Missionar.
Total,
manchmal auch,
absolut.
Manchmal auch Fluch, weil du eben zu solchen Sachen wie Collab Brews und so, es sind ja auch ganz viele Junge nachgekommen, so Fürst Viacek und so, die jetzt da so reinkommen, mit denen man so schwer sich vernetzen kann, weil man ja eigentlich noch einen Job hat?
Weil einem die Zeit fehlt? Nee, würde ich nicht sagen. Nee, das will ich noch nicht mal. Ja, das kann natürlich sein. Also wenn man eine eigene Brauerei hat, fällt einem sowieso die Zeit. Ne? Das ist ja genau der Unterschied. Das ist halt auch so ein bisschen.
Und du hast noch einen Job und eine eigene Brauerei.
Genau, und die so viele Collabs machen, das sind ja auch eher die, die keine Brauerei haben. Das ist ja auch so diese Keller-Strategie. Ne? Ich mache überall Collabs und kann man auch machen. Das ist auch irgendwie cool. Man lernt den Brauer kennen und kommt rum. Das ist mit Sicherheit total nett. Kann man aber eben wahrscheinlich nur machen, wenn man keine Brauerei hat. In dem Maße, dass man so unwahrscheinlich viel macht. Ne?
Ja. Hm. Ja.
Das heißt, du müsstest eigentlich Leute zu dir einladen in die Brauerei.
Ja, genau.
Wen würdest du denn da gerne einladen?
Oh, das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt keinen nennen.
Doch.
Du kannst ja fünf
nennen. Nein, ich kann auch keinen nennen.
Lass auch drei nennen.
Und dann vergesse ich irgendjemanden. Es gibt unwahrscheinlich viele, die ich gerne, also mit denen das gerne zusammen machen würde. Aber ich würde auch total gerne woanders mal hin und mir andere Brauereien angucken, wo ich ja auch irgendwie nicht zu komme. Ja, okay, eigentlich komme ich dazu, aber ich mache das dann halt immer, ich fahre ja am liebsten nach England, weil mir das da die ganze Kultur am besten gefällt, weil die halt alle so low profile unterwegs sind mit ihren Brauereien. Und also gerade zu euch dann, also Hamburg, Schleswig-Holstein habe ich sowieso mal vor, weil da eigentlich so die coolsten Läden sind. Ne?
Ja, Hamburg ist ja gerade explodiert innerhalb der letzten zwei Jahre an Läden, also mit Craft Beer Bar und Omnipollo und Brewdog und es gibt eine Asta Craft Beer Laden, genau, alles Elbe, Malto, altes Mädchen von früher noch. Da gibt es auch solche Player, die man kaum auf dem Zettel hat, wie Circle 8 zum Beispiel, also auch so.
Genau, die finde ich zum Beispiel auch total cool, Circle.
Ja. Das ist auch echt super.
Jetzt haben wir nämlich wieder die Brauerei. Das andere Mal, das ist keine Brauerei. Genau, oder.
Stimmt, ja, Fiete und Kehr wieder und.
Genau, Fiete, Kehr wieder.
Bunthaus.
Bunthaus ist die Jungen, ja, die habe ich auch schon getroffen und kennengelernt. Die sind auch total cool, die das machen.
Ja. Also reichlich am Start.
Ja, ich hoffe, die sind auch alle nach dieser Zeit alle noch am Start. Das hoffe ich doch sehr stark.
Ja, und beim Buddelschiff beim Simon, war ich auch noch nicht, wollte ich auch immer mal hin.
Ja, der zieht ja gerade um mit seiner Brauerei.
Ja, also, muss er wohl.
Ja, genau, ja, er muss da wohl raus.
Das ist ja, boah, das ist ja die Katastrophe schlecht, wenn man mit der Brauerei umziehen muss. Das ist ja.
Naja, und wie sich das gehört, um das zu entstressen, wird er auch zum zweiten Mal Vater.
Cool, ja.
Genau, in der Zeit auch noch.
Und wir haben Corona. Ja, es sind schwierige Zeiten.
Ja.
Wie siehst du das Jahresende für die Craft-Beer-Welt in Deutschland? Von deiner Einschätzung
schwierig.
Her?
Schwierig. Ja, also ich kann nur von uns einschätzen, da ist es eben nicht so. Also ich sehe es positiv. Es wird mit Sicherheit nicht das erfolgreichste Jahr sein. aber es tun sich echt neue Perspektiven auf. Und okay, wir haben halt das Glück, dass wir so viel Flaschenbieranteil haben. Was mich immer gestört hat, wo ich jetzt Anfang des Jahres auch schon gegengesteuert habe, zum Glück noch nicht so weit war. Zum Glück auch noch keinen Taproom haben, der einen Umsatz generiert, der wichtig ist. Da gibt es ja ganz andere Mitstreiter, die da richtig. Ich denke da zum Beispiel, das ist so Johannes in Berlin, das ist ja. Einer meiner Lieblingsbrauer in Deutschland.
Heiden-Peters.
Eben, ja, der war auch, mit dem bin ich auch von Anfang an irgendwie zusammen. Also der kam mal zu mir ganz am Anfang. Und dann, wir haben uns immer so gegenseitig, heißt nicht befruchtet, aber beraten und eigentlich zeitgleich.
Passiv mit befruchtet ist auch ein geiler Ausdruck. Finde ich gut.
Und der hat ja zum Beispiel einen hohen Anteil Ausschank dann in deinem Taproom. Ne?
Ja.
Bei dem weiß ich es halt persönlich, dass es wahrscheinlich ein enormer Einbruch ist. Und deshalb kann man immer sagen, man nicht sagen, für wen ist es gefährlicher, weniger. Ne?
Ja.
Also je mehr Gastronomie, desto eher sind die jetzt angeschossen, die armen Kollegen. Und und ich würde sagen, natürlich, die tatsächlich eine Brauerei haben, sind natürlich anfälliger als die, die keine haben, ne? Weil die natürlich viel gebundenes Kapital haben, was da rumsteht und dann nicht genutzt wird unter Umständen.
Ja.
Ja, es ist ein bisschen bitter, dass das, was eigentlich hilft beim Überleben, nämlich einen großen Anteil von Gastro zu haben, irgendwo am Hahn zu sein oder wenn möglich einen eigenen, jetzt gerade sich nicht so auszahlt hat, Strategie. Das ist natürlich echt besonders bitter.
Ja, genau. Obwohl es eigentlich, wenn alles in Ordnung ist, die beste Strategie ist.
Ja.
Ja.
Ne, die Qualität ist am besten, man kann am besten beraten, die Leute kommen in die Brauerei, das will man mehr.
Das stimmt, ja. Naja, und man hat nicht den Stress eben halt, den man sonst in Deutschland so häufig hat, man kommt ja sonst so schlecht an den Hahn. So, ne? Das irgendwie so.
Genau.
Ist ja halt die Strategie von vielen, dann machen wir halt unsere eigenen Hähne. So.
Ja, genau. Das ist ja unsere auch.
Aber später. Du hast ein neues Bier geöffnet.
Ich habe mal das Sniper nochmal aufgemacht von euch.
Ja.
Das riecht schon mal sehr lecker, fruchtig.
Danke. Und das gehört eigentlich in die Dose, finde ich. Also Sniper ist ein Bierstil, der in der Flasche nicht so gut aufgehoben ist.
Nee, absolut nicht. Also es ist ja auch sowohl von der Optik her, ich glaube, da hat die Dose mit den künstlerischen Möglichkeiten auch eine Menge dazu beigetragen, zu diesem Stil. Also das hat sich extrem gegenseitig befruchtet.
Ja.
Wie ist es bei euch? Ich habe das jetzt nicht verfolgt. Plant ihr irgendwelche jetzt während Corona Digital Tasting Geschichten oder ähnliche Sachen?
Nee, das planen wir nicht.
Liegt es daran, dass du nicht so gerne laut bist oder ungern irgendwo?
Keine Ahnung. Ja, ich finde diese digitalen Sachen nicht so cool, glaube ich. Es liegt vielleicht auch daran, weil ich in der Branche mein Geld verdiene.
Ich wollte gerade sagen, du müsstest es technisch ja eigentlich super umsetzen können, ne? Also das ist ja für viele eine
Hürde. Ja, das meint man, aber aber wie man merkt, haben wir auch nur hier begrenzte Kapazität, ne?
Ja. Ja, gut, das muss ja jetzt nicht an deinen Fähigkeiten liegen, sondern. Ja.
Ach so, nee, das stimmt. Nee, aber das ist eher Bierbrauen. Die Fähigkeiten. Ja, und dann persönlich ist es halt einfach schöner, wenn man sich persönlich trifft.
Das heißt, du machst noch
wir machen also nichts.
Ihr macht selber nichts?
Ich glaube nicht, dass wir da was machen, nee. Was wir machen, also wir versuchen halt unser Bier anders zu verkaufen, um da Märkte zu erschließen. Was wir wahrscheinlich machen, ist, wenn es jetzt weitergeht, Heimlieferung oder sogar Bierversand.
Ja.
Und weitere Hürden wirst du nicht nehmen wollen? Nix. Machst du denn mit?
Wieso Hürden?
diese Wände, so nein, da habe ich keine Lust drauf. Was ich verstehe, also, ja. Machst du denn mit bei so Digital Tasting-Geschichten? Oder hast du dir das
gemacht? Ja, zuletzt waren wir da auch bei Kehrwiederreicher eingeladen.
Prototyp, genau, das haben wir.
Wir hatten, genau. Und hier einer unserer Dealer in Köln, das Bierlager, die hatten jetzt vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so, hatten die auf Instagram sowas gemacht. Und ja, es ist schwierig, finde ich.
Ja, es ist im Moment, also es ist halt so interessant, wie seit wann läuft das jetzt? Ja, seit 11. März oder was? Genau, sind ja, ist der Lockdown, Shutdown, wie auch immer. Und man kann sich ja jeden Tag besaufen mittlerweile, irgendwo digital.
Ja.
Und man fragt sich mittlerweile, ob man das tun sollte.
doch eigentlich ist das gut. Es soll auch gut dagegen sein, dass sich Corona ausbreitet, ne, wenn man es einmal hat. Weil das fängt ja oben irgendwie an in den Atemwegen und schlägt dann irgendwann auf die Lunge. Aber wenn man viel trinkt und je mehr Alkohol da drin ist, desto besser ist es, um die Lunge zu schützen, dass da nicht übergreift.
Ich weiß nicht, ob Herr Drosten,
aber Bier ist ja sowieso gesund.
Ich weiß nicht, ob Herr Drosten das so unterschreiben würde, aber...
Ja. Aber einer von den Biologen hat das doch gesagt.
Hat er? Tatsächlich?
Ja, das war irgendein Biologe, ich weiß nicht, ob das der Drosten war, aber irgendeiner von den Virologen hat das dann im Interview gesagt und dann wurde er auch festgenagelt von der Redakteurin. Die meinen jetzt wirklich, man soll viel Alkohol trinken? Dann meine ich, ja. Und dann merkt ich aber selber wohl.
War nicht so gut.
Aber eigentlich...
Wie viel trinkst du als Brauer in der Woche so?
Ich trinke eigentlich kontinuierlich. Gute Frage, wie viel trinke ich? Also ich trinke bestimmt einen Liter am Tag, würde ich sagen.
Das ist aber auch, glaube ich, bei euch.
Also nicht bei denen, aber in der Brauerei wird natürlich immer Qualitätskontrolle. Das ist jetzt kein Running Gag, das ist tatsächlich so.
Und deine Frau Heidi?
Jetzt in letzter Zeit? Ja. Jetzt in letzter Zeit natürlich mehr irgendwie in der Brauerei. Ich weiß auch nicht. Die Situation treibt einen dazu, mehr zu trinken. Ne?
Die Qualität muss öfter geprüft werden. Deine Frau Heike trinkt nicht so gerne Bier, sagtest du.
Nee, gar nicht. Ich habe es auch nicht geschafft. Also wir sind jetzt 33 Jahre zusammen. Und 32 Jahre davon trinke ich bewusst Bier. Und versuche meine Frau zu missionieren. Das ist mir noch nicht gegangen.
Aber sie hat dieses Buch mit dir geschrieben, das ist schon mal nicht schlecht.
Ja, das Buch mit mir geschrieben, ja, und die macht ja vor allen Dingen diese ganze Brauereigeschichte mit. Also ich meine, ich habe einen Job und eine Brauerei, viel Zeit für die Familie bleibt da nicht.
Ja.
Und deshalb, die hält mir den Rücken frei und toleriert das. Das ist schon eine großartige Sache, ne, dass sie sowas machen kann. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Projekte dieser Art scheitern, weil die Ehepartner sagen, nö, macht das, aber nicht mit mir.
Ah, da gibt es bestimmt einige. Im Editorial steht auch, wenn die strapazierten Nerven der Familie es überstehen, dann wird es weitergehen mit der Biermarke.
Ja, genau so.
Erzähl uns noch ein bisschen was über dein Naipa, das wir hier im Glas haben.
Naipa. Naipa ist eigentlich eine coole Geschichte, muss ich sagen, weil es so extrem ist, ne? Weil man ja unwahrscheinliche Hopfenmengen verwendet, aber keine bittere haben will. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung beim Brauen. Mhm. Und was übrigens auch eine Herausforderung ist, dass es permanent fuchstrüb sein muss, ne? Also richtig trüb, milchig trüb.
Ja.
Also in der Flasche irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil in Flaschen klärt ja alles irgendwie, ne? In kürzester Zeit. Es ist irre, das ist im Tank, bleibt es trüb und denkt, ey, jetzt haben wir es endlich geschafft, es ist trüb geblieben. Und dann füllt man in diese blöden Flaschen ab und dann wird es klar. Im Fass geht's auch, in der Dose wird es auch. In der Dose bleibt es auch länger trüb. Und in diesen blöden Flaschen, gerade in diesen Longneck, aber die wir ja nehmen müssen, weil wir ja da irgendwie... Aber ich wollte was zum Naipa erzählen. ich denke mal, wir machen das wir machen das standardmäßig, wie das alle machen. Ne? Das ist eine Malzschüttung, die es möglich in Eiweiß hat. Also da ist Weizenmalz mit drin, ein bisschen Haferflocken. In dem Fall sind da Haferflocken drin. Wir fangen jetzt aber an mit Hafermalz. Nicht wegen Reinheits Geburtsgeschichte, sondern weil die Haferflocken unheimlich schwierig beim Abläutern sind. Dann haben wir bisher auch mal Schnittspelze mit reingehauen. Mhm. Und wir hatten jetzt den letzten Sud haben wir mit Hafermalz gemacht. Das lief besser, weil es ist sehr spelzig, Hafer. Und dadurch ist es einfach einfacher, die Sudhausarbeit, ne? Also meischen ist halt einfach und läutern.
Ja.
Und der Effekt ist der gleiche. Also es kriegt tatsächlich dieses sämig-nussige vom Hafermalz dann. Und die Trübe ist aber, das liegt an den Eiweißen, die drin sind. Mhm.
Und Hopfen?
Genau, und ansonsten, die Hopfen ist Simcoe Mosaik. Mhm. Liegt daran, weil Citra ohne Verträge gar nicht zu kriegen ist. Und ich hatte einmal einen Hopfenvertrag, das war aber irgendwie doof. Und deshalb versuche ich mich so durchzuschlagen. Und momentan sage ich, der Einzige, den ich nicht kriege, ist der Citra.
Erklär doch mal kurz, was ein Hopfenvertrag ist für Leute, die das vielleicht nicht genau wissen.
Man macht im Vorfeld schon prognostiziert, schließt man mit Hopfenhändlern einen Vertrag ab, wie viel Hopfen man kauft. Mhm. Und den muss man dann tatsächlich auch abnehmen. Okay, da gibt es dann noch so eine Staffelung, dass man dann eben nicht 100% abnimmt. Das führt aber auch wiederum dazu, dass die Brauer, die dann ihren Hopfenvertrag nicht komplett ausnutzen, dass die Händler dann den übrig gebliebenen Hopfen dann wieder frei verkaufen. Das heißt, im weiteren Verlauf des Jahres gibt es dann auch wieder Hopfen.
Okay.
Man hat halt nicht die Sicherheit und die Auswahl, aber ich finde das gar nicht so wichtig, weil so wie wir brauen, schwanken das Bier sowieso vom Geschmack her. Und ich kann dann auch sagen, wenn so eine Sorte ist, die zwar mittlerweile die meist angebaute Sorte der Welt ist, der Citra, wo man aber so nicht drankommt, weil er halt so begehrt ist, dann finde ich das auch nicht schlimm. Dann nehme ich halt den Mosaik. Und der coolste ist sowieso der Simcoe. Obwohl der schon grenzwertig ist für ein typisches New England. Ne? Weil der schon
welcher
zu
war es eben? Das kam eben akustisch nicht rüber. Welcher ist der coolste?
Simcoe.
Der Simcoe ist der coolste. Simcoe. Das ist einer meiner Lieblingshoppen. Aber der ist schon, der hat halt auch so eine Fruchtigkeit, aber der ist halt auch schon sehr harzig. Und New England, guten New England sollen ja überhaupt keine harzigen sein, sondern nur diese super fruchtigen, zitrusfruchtig, ne? Und da ist der Simcoe schon eigentlich schon vom Stil her zweite Wahl. Aber macht nichts. Ich finde es mit Simcoe gut. Die Mosaik ist, finde ich, ist immer der hazy Hipster Früchtekorbhopfen.
Du hast gesagt, so wie ihr braut, schmeckt das Bier bei jeder Batch eh ein bisschen anders. Wie viel Bandbreite bei Geschmack kann man sich denn da erlauben, wenn man da so in allem
ich glaube ganz schön viel. Also
Neipa raushauen
ja,
darf?
Man halt, also gerade bei den Stilen hat man sowieso immer eine Bandbreite. Das hat jeder, egal wie groß man allein schon vom Prozess her. Also wenn man so viele Mengen Hopfen, da gibt es so viele unkalkulierbare Veränderungen, Veränderlichkeiten, dass man immer Schwankungen hat im Aroma. Völlig klar. Und das gilt auch für IPA. Das kann man so standardisieren, kann man das gar nicht. Wenn man ein Bier standardisieren will, muss man das Hopfenaroma runterfahren oder ganz weglassen, siehe Industriebier. Das heißt, je kulinarisch anspruchsvoller ein Bier ist, desto schwieriger ist es zu reproduzieren, exakt zu reproduzieren. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wissen ja auch gar nicht genau, wo der Hopfen herkommt. Mal ist es der Bauer, mal ist es der Bauer, mal ist der Jahrgang und dann war wieder eine neue Ernte und dann ändert sich wieder was. Und dann schwankt das ohnehin. Ich denke, bei allen Wettbewerbern auch.
Was ja auch das Interessante daran ist, dass es halt nicht immer gleich schmeckt.
Eben. Es muss nur eben immer so eine Richtung sein. Aber das ist halt genauso wie, ich sage mal, der Sauerbraten von der Oma, der war immer lecker, aber hat jedes Mal natürlich ein bisschen anders geschmeckt. die Biere, die wir jetzt getrunken haben, da ist auch mitverantwortlich für unser wunderbarer Brauer, der Linus aus Brasilien. Quereinsteiger, kein gelernter Braumeister. Der ist.
Sag doch nochmal gerade, so, wie viele Leute hast du in der Brauerei?
Ja, wir haben die zwei Azubis, also Praktikanten, Azubi und der Linus. Mhm. Wobei der Linus. Weiß nicht genau, der hätte auch gerne selber eine Brauerei und es ist halt auch so ein bisschen auf dem Sprung immer, aber trotzdem ist er, glaube ich, ganz gerne bei uns. Ich hoffe, Linus hört das. Aber er versteht kein, doch, er Deutsch
ist,
versteht.
Das Im Moment ist das aber auch nicht der Moment, eine Brauerei zu eröffnen. Also noch im Moment wird er wohl bleiben.
Genau, das ist richtig. Genau, deshalb wird er auch, da wäre ich auch froh. Genau, die Entscheidung wird im Sommer fallen, denke ich mal. Und der ist jetzt ganz fantastisch. Der ist auch Heimbrauer, Seiteneinsteiger. Der hat ein unwahrscheinliches Bierwissen, eine tolle Zunge. Die braucht man übrigens auch, ne, wenn man gute Biere machen will. Der hat tolle Ideen. Also zum Beispiel das Pilz, das ist von ihm komplett das Rezept. Das hat er komplett entwickelt. Und der ist halt auch Ingenieur und der ist dann auch handwerklich. Ne? Der ist eine Brauerei, der hat voll den Durchblick, die dann auch die technischen Zusammenhänge, das ist wichtig. Das ist derzeit unser Brauer. Und deshalb muss der noch erwähnt werden, der ist wichtig. Und dann habe ich noch den Nummer 4 ist dann mein Partner Detlef, der in die Brauerei eingestiegen ist. Wann ist er eingestiegen? 2016, glaube ich. Da ist mein alter Partner ausgestiegen, der mitgegründet hat, der mit Bier gar nicht so viel am Hut hatte. Und Detlef ist Urkölner und ist mit Bier groß geworden durch den Brauhaus Wanderweg in Köln, den er erfunden hat. Hat auch ein paar Bierbücher geschrieben.
Wie heißt der mal mit Nachnamen?
Und Rick, Detlef Rick.
Ah, Detlef Rick, okay, danke.
Ja, genau. Und der ist mein Partner und der ist auch Biersommelier. Und genau. Das sind dann die vier, die in der Brauerei hängen.
Das ist die kleine, schlagkräftige
Mannschaft. Das muss ich noch loswerden
unbedingt. Das ist gut, weil jetzt hat sich noch eine andere Frage ergeben, wenn du sagst schon, dass das Pilze sozusagen gar nicht von dir entwickelt worden ist. Wie geht ihr denn vor bei der Rezeptentwicklung? Wer macht das? Und kommt ihr da über die Malz oder kommt ihr über die Hefe? Wie geht ihr da vor?
Naja, wir wissen ja alle ungefähr, wie es geht. Und dann sagen wir, ey, wir machen jetzt einen Pilz. Und dann eine Sache, die uns, ach ja, ich habe mal das gebraut oder ich habe da das gehört, wenn man das Herkules nimmt. Das ist total cool vom Aroma, lass uns den dann nehmen. Und da machen wir gar nicht großartig Tests, sondern wir machen dann direkt einen großen. Weil vom Aufwand ist es ja gleich. Und ein bisschen modifizieren kann man immer noch. Die müssen ja nicht alle 100% gleich schmecken. Und so kommt das dann zustande. Also wir unterhalten uns ganz normal darüber. Ne? Und dann lass uns noch mal wieder ein bisschen ruhen und dann, ja, ach guck mal, wir wollen noch einen Pilz machen. Ich hab's gesagt, ja, cool, das. Und dann, ja, was nehmen wir denn für Malz, was nehmen wir für eine Schüttung? Und dann, ja, ich frage auch mal meinen Kumpel in Brasilien und so geht das dann rum. Ja, und dann irgendwann haben wir dann ein Rezept und schreiben das zusammen und dann am Brautag machen wir das dann tatsächlich auch so.
Da wird auch nicht mehr drüber diskutiert, ja? Da haltet ihr euch auch an das Rezept.
Nee, und dann stellen wir fest, dass dann doch eins, dass das zu theoretisch war vorher und dann fehlt irgendeine Zutat und dann müssen wir doch wieder irgendwas anderes
machen. Und das ist nicht wie beim Kuchenbacken, da kann man nicht beim Nachbarn klingeln.
Nee, theoretisch schon. Ich könnte zum Uli, zum Siegburger Brauhaus gehen zum Beispiel, das ist nicht weit. Ja. Manchmal eine Tüte Malz für uns und umgekehrt.
Und die Anlage, wie viel Luft nach oben hat die denn? Noch? Wie viel kann man da so brauen? Das liegt ja nicht nur an der Anlage, sondern auch an den Gärtanks.
Wo wir jetzt sind, mit dem gleichen Sudhaus, da müssen wir natürlich noch in Tanks, muss man immer noch investieren, wenn man wachsen will, dann können wir da bestimmt 2.500 Hektoliter bauen. Oh. Das kann das Sudhaus auch. Also wir machen 1.000 Liter Ausschlag. Im besten Falle macht man Doppelsude. Könnte man 20 Hektoliter Tanks anschaffen, macht immer Doppelsude und dann kann man schon auf eine ganz schöne Schlagzahl kommen. Ich würde auch sagen, so eine Brauerei macht dann Spaß, wenn man sie selber hat mit Angestellten und so, wenn sie 1.000 Hektoliter ausschließt. Also auch finanziell Spaß zu sein.
Wenn die richtig jetzt Spaß macht, würdest du dir vorstellen können, da ganz rein zu wechseln und sicheren Job laufen zu lassen? Ist das eigentlich noch das langfristige Ziel oder hast du dich inzwischen ganz gut eingerichtet, so wie es ist?
Ich habe mich ganz gut so eingerichtet, aber wenn sich das richtig gut entwickelt, bin ich dazu durchaus bereit. Ja.
Wie alt bist du jetzt?
56. Oh. Oder 57? Moment, ich bin 63 geboren, dann werde ich dieses Jahr 57. Im Sommer werde ich 57.
Da hast du noch ein bisschen. Das heißt, es würde sich lohnen, da nochmal einen Schlag reinzuhauen.
Ja, absolut. Aber ich habe ja eigentlich die wichtigsten Ziele schon erreicht. Ich habe eine Brauerei. Ich habe Leute ausgebildet, ich habe Angestellte, ne? Ich habe also ein komplettes Unternehmen, was ich Brauerei nenne, auf die Beine gestellt. Das ist eigentlich.
Stimmt, du könntest dir auch überlegen, die Brauerei einen deiner Angestellten zu übergeben, sozusagen. Und selber weiter zu arbeiten, sozusagen in deinem Telekommunikationsjob. Wäre ja auch eine
Möglichkeit. Ja, oder ich verscherbe den ganzen Laden an AB InBev oder irgendwas.
Haben die schon angeklopft, ja?
Nee, das, Nee, ich glaube, dafür müssen wir betriebswirtschaftlicher interessanter sein.
Unsere Inselfrage ist immer, stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel verschlagen und musst halt ein Bier aussuchen, was du mitnimmst, was du bis an den Rest deiner Tage trinkst.
Ja.
Wüsstest du, welches das sein soll?
Ja, ich glaube ja. Es sollte auf jeden Fall ein englisches Bier sein. auf der einen, ja, weil man, da braucht man auch keine Kühlung auf der Insel.
Man nee, muss auch nachhaltig also, denken.
Mein heimlicher Favorit ist ja Cask Ale. Ja. Ich würde auf jeden Fall irgendwie so ein Cask Ale, vielleicht mit Pumpe oder direkt vom Fass, so ein Bitter oder ein Best Bitter, weiß ich, das kann eins von den neueren sein. Hier so, meine Favoriten sind hier Marble Brewing in Manchester, Manchester Bitter oder hier von den Newcomern, die ich jetzt kennengelernt habe, letztes Jahr in Köln, total nett, Iron Pier, die machen hervorragendes Bitter. Oder aber eben auch so klassische hier, so wie heißt der, Timothy Taylor, Landlord oder so ein noch bekannter Fuller's London Pride, irgend sowas. Egal, wenn ich was gerade auf der Insel zur Verfügung steht, würde ich dann auch kontinuierlich gerne nehmen. Kann ich auch permanent saufen, das Zeug.
Von der Insel für die Insel.
Trotz Brexit immer noch im Herzen treu. Abschließend noch einmal für alle Hörer. Wenn der oder diejenige an dein Bier kommen möchte, passiert das über welche Kanäle derzeit am besten? Noch einmal zusammengefasst.
Ja, national sind wir vertreten bei craftbeershop.com.
Ja.
Da kann man es bestellen. Das funktioniert auch sehr gut. Die werden auch regelmäßig beliefert. Und ansonsten ist schwierig. National. Also, hier in Bonn haben wir ein paar Kanäle. Also in Bonn haben wir natürlich P&M-Getränke. Das ist ein super Laden. Also nicht nur für unser Bier, sondern unwahrscheinliche Auswahl, super Beratung. Die haben zum Beispiel auch eine hervorragende Auswahl an fränkischen Bier, was ich klasse finde. Ja, und dann... Ja, die Tapphäuser haben ja da gerade leider alle zu.
Schwierig.
Craft. Deshalb ist das schwierig, ja, genau. Also was auch total cool ist, Craft Beer Corner Köln, dann Bierlager Köln, die vertreiben uns. Und dann in Düsseldorf sind wir auch hier. Und, allerdings eher in Form von Flaschen. Da vertreibt uns der Achim Hellig von Deutsche Biere.
Genau, und ansonsten, so auf deiner Website ist ja, glaube ich, auch genau bei euch in der Gegend sind ja die
alemaniabonn.de, Alemania in einem Wort.
Genau, sind ja auch die ganzen Vertriebsmöglichkeiten und die Kaufmöglichkeiten angegeben.
Genau.
Ja.
Wir werden sie
was auch immer geht. Und das Beste ist direkt der Brauerei.
Ah.
Geht immer, solange wir da sind. Es ist momentan nicht unbedingt erlaubt, Einzelhandel, aber wenn eine Brauerei verkauft, vorbeikommt. Zumindest ein Grund auch für eine Kneipe, weil dann können wir Flaschenbier verkaufen, legal, wie so viel wir wollen. Aber wenn einer vorbeikommt, den schicke ich natürlich nicht ohne Bier weg.
Natürlich nicht.
Das würde man nicht, nur schlechte Menschen würden das tun.
Genau, deshalb geht das.
Gute Menschen schicken niemanden ohne Bier nach Hause.
Das geht nicht. Wir haben auf jeden Fall auch jetzt noch Bier, das wir zu Ende trinken werden.
Ja, sehr schön. Vielen Dank nochmal dafür.
Ja.
Das hat Spaß gemacht, genau.
Ja, vielen, sehr gerne.
Vielen Dank. Ich freue mich. Ich freue mich, dich live und in Farbe irgendwann nochmal im Laufe dieses Jahres besuchen zu können.
Vielen Dank, ihr zwei. Macht's gut.
Fritz Wölfing, das hat Spaß gemacht.
Ja, super Typ.
Es ist für uns eine echte Herausforderung, den Erstkontakt mit Menschen rein digital zu machen für diesen Podcast. Ich meine, wir haben den Mann noch nie getroffen und das ist wirklich komisch, so ein Interview zu führen mit Menschen, die man noch nie live gesehen hat. In meinem Job ist es ja eigentlich normal, aber rein digital ist es für so einen Podcast trotzdem komisch.
Ja, es war für uns eben definitiv einfacher, mit Max von Brausturm, den wir halt vorher schon kannten, dann zu sprechen, weil so, dann weiß man einfach, mit wem man zu tun hat. So, als wenn dann doch da jemand sitzt und wo man immer erstmal denkt so, okay.
Ja, und zumal wir ja sonst auch immer gerne in Brauereien und so rumtun. Und das erzählt ja so viel über die Menschen und das versuchen wir ja auch zu transportieren. Und jetzt haben wir ja an sich diesen reinen, cleanen Kanal und Fritz saß in seinem Kinderzimmer, nicht in seinem, sondern im Kinderzimmer seines Jüngsten. Und das ist natürlich schon anders, so Leute zu kennen, als in ihrem normalen Ökosystem.
Ja, ja. Aber Gott, komische Zeiten führen zu komischen Podcasts und so ist es dann halt. Und es war aber auch kein komischer Podcast, sondern ein super Podcast.
Ich freue mich total, ja. Ich freue mich total, dass die Leute trotzdem dabei sind, dass wir es so umsetzen können. Und es ist für uns ja auch ein Stück Normalität und macht Freude und Spaß. und schafft ein Stück Normalität. Und wir hoffen natürlich sehr, dass es euch auch gefällt da draußen. Ansonsten freuen wir uns natürlich über euer Feedback und wie euch das derzeit so geht und wie euch dieser Podcast in dieser Form gefällt. Ich freue mich sehr, wenn wir irgendwann mal zu einer anderen Form zurückfinden.
Dann irgendwann, wenn der ganze Scheiß hier vorbei ist.
Wenn der ganze Scheiß hier vorbei ist. Dann wäre das schon ganz schön. Aber solange hangeln wir uns mal hier so durch und behelfen uns. Und wie gesagt, wir hoffen sehr, dass es euch auch gefällt. Durchhangeln ist aber eigentlich ein gutes Stichwort. Wir haben ja immer gerne Termine zum Schluss. Wir haben jetzt nicht so richtig viele Termine, weil da draußen gibt es wahnsinnig viele Digital Beer Tastings und Co. Da fällt es uns ein bisschen schwer, einzelne rauszusuchen, weil dann haben wir immer das Problem, es ist einfach nicht komplett, also der Vollständigkeit der Termine, die wir nennen.
Beim letzten Mal vor Ostern ja versucht, wirklich da einen Riesenhaufen mal rauszuhauen und es werden aber tatsächlich auch immer mehr.
Es werden immer mehr und insofern unser Tipp: Guckt einfach mal, Facebook ist da ein super Kanal, die tummeln sich alle auf Instagram und auf Facebook und schaut mal in die Veranstaltung gerne über eure Lieblingsbrauer, was da läuft.
Ja.
Und dann seid ihr, denke ich, gut informiert. Wir möchten auch trotzdem eines ans Herz legen, denn wir sind ja, wie euch vielleicht aufgefallen ist, Hamburger. Und unser Herz schlägt natürlich somit auch für unsere Hamburger Brauereien. Und insofern ein bisschen Lokalpatriotismus. Am 30. April findet das hanseatische Webbier-Tasting statt.
Das ist das erste Mal, dass ein ganzer Schlag von Hamburger Brauereien sich zusammengetan haben und von jeder Brauerei wird ein Bier verkostet. Auch noch mit Food Pairing mit dabei und die Brauereien sind Doppelpunkt.
8 Stück in der Zahl. Kehrwieder Kreativbrauerei, Überquell, Brauwerkstätten, Landgang Brauerei, Simien Ale, Sommerbäcker Dachs Brauerei, Bunthaus Brauerei, Wildwuchs Brauwerk und Buddelschip Brauerei. Gastgeber ist Brian Schlede von Brewcraft, auch schon Gast in diesem Podcast.
Ja, und es ist halt eben auch ein Food Pairing, das heißt, zu jedem Bier gibt es auch einen Essensvorschlag oder einen Vorschlag für eine kleine Speise. Das geht von Wasabi-Nüssen
bis zu Speck
und Ziegenkäse und allem möglichen, also auch irgendwie für alle so ein bisschen was dabei. Man kann auch nur trinken, wenn man keinen Speck mag.
Oder nur Ziegenkäse essen. Die Zeiten sind ungewöhnlich, die Mittel auch. Insofern guckt euch das mal an, findet ihr auf Facebook und natürlich auf unserer Website. Genau. Wir werden diesen Link dort erwähnen.
Das ist am 30. April.
Am 30. April findet auch ein Beyond the Bottle Live statt. Das erwähnen wir, weil wir den guten Maximilian Mahner von Beyond Beer entschlüpft, die ganze Sache. Also Beyond Beer und Brausturm zu Gast in diesem Podcast hatten. Und die haben eine ganz schöne Sache, eine Live-Interview-Geschichte auf Instagram, das heißt Beyond the Bottle. Und wir haben gestern teilgenommen an einem Omnipollo-Bier-Tasting.
Genau, mit Henok und Karl von Omnipollo.
Hat super Spaß gemacht. Am 20 Uhr war man durch, aber man hatte dann um 20 Uhr auch schon 3 Biere mit
drei Brummer getrunken, sage ich mal.
3 Brummer mit 9 Alkoholvolumina plus in sich. Da ist man mit diesem Abend dann doch recht alleine gelassen. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Am 30. findet es statt, zum Beispiel mit Mikkel Borg-Bjergsø. Das könnte ganz spannend sein für die einen oder den anderen. Die machen aber auch demnächst was mit Sierra Nevada.
Ja.
Guckt einfach mal auf die Website. Das ist tatsächlich Content mit wirklich coolen Gästen, muss man sagen. Das macht schon Spaß. Ansonsten guckt auch, was eure Lieblingsbrauer so machen. Da werden wirklich sehr viele sehr kreativ, wenn ihr da ein bisschen in Verbindung bleiben möchtet. Eine andere Möglichkeit, jetzt gerade zu unterstützen, wenn die eine oder der andere von euch ein bisschen Geld überhabt, ist natürlich Bier zu kaufen online oder in irgendwelchen Läden, die noch aufhaben oder wie auch immer ihr da rankommt.
Direkt verkaufen.
Oder es gibt auch spezielle Aktionen, zum Beispiel Jan Kempke von der Kempke Kultur oder der Kempke Brauerei, der hat eine Geschichte, der hat eine Apokalypse-Box gemacht. Die kostet 99 Euro, das ist ein stolzer Preis, aber es sind auch 9 Buddeln drin. Ne?
Große Flaschen.
Große, 9 große Buddeln. Das sind wirklich schöne Spezialitäten. Unter anderem das Stadtlandbier. Es ist echt ein tolles Bier. Und es ist so, dass jeder, der dieses Bier kauft, automatisch einen 20-Euro-Gutschein mitbekommt. Und dieser 20-Euro-Gutschein ist dafür da, dass ihr den eurer Lieblingsbar oder Gastronomie widmen könnt. Das heißt, den könnt ihr persönlich übergeben oder anonym zuschicken lassen, wenn es euch irgendwie unangenehm sein sollte, da als Support oder Geldspender aufzutreten. Das heißt, der jeweilige Gastronom spart dann 20 Euro bei der nächsten Bestellung von Jan Kempka Bieren. Das ist eine, finde ich, ganz schöne Aktion. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es da schon eine bestehende Verbindung gibt zwischen Jan Kempka und dem Gastronomen, dann ist es natürlich eine tolle Hilfe. Ansonsten hat zum Beispiel auch die Hamburger Brauerei Landgang was Schönes gemacht, nämlich das Land in Sicht Helferbier.
Für die Gastronomie.
20 Euro kostet ein Sixpack.
Und Geld geht demnach an Gastronomen.
Korrekt. Die Hälfte des Erlöses wird in einen Topf geworfen und wird an teilnehmende Gastronomen und Kulturschaffende ausgeschüttet. Das sind Partner auch von Landgang. Mhm. Und die sind dann auch aufgeführt, kann man dann auch nachschauen, wer da aufgeführt wird. Und das wird dann zu gleichen Teilen ausgeschüttet.
Super.
Ist auch eine schöne Aktion. Es gibt wirklich einige Aktionen dieser Art. Es gibt auch eine von der Gastronomie, das nennt sich Kochen für Helden, kochenfuerhelden.de.
Ist das nur Hamburg-spezifisch oder?
Nee, das ist eine Aktion in ganz Deutschland. Okay. Da nehmen tatsächlich derzeit um die 99 Restaurants meines Wissens teil. Mhm. kochen-für-helden.de, aber auch die Hamburger haben eine Unit gegründet. Mhm. Und die haben das am Anfang alles aus eigenen Mitteln getragen.
Und da sind so Leute dabei wie Tim Melzer.
Ja, Tim Melzer, die Kitchen Guerilla und wie sie alle heißen, die sind unterwegs und die kochen, um die Menschen zu versorgen, die den Laden gerade am Laufen halten.
Die in den systemrelevanten Berufen.
Pflegerinnen, Sozialarbeiterinnen, Krankenhäuser, Apotheken, Obdachlosenhilfen, diese Geschichten. Eine total schöne Aktion, die könnt ihr unterstützen. Die Unit Hamburg hat noch 15 Tage auf Start Next ein Crowdfunding laufen. Ich weiß, andere haben das auch. Guckt da einfach mal. Ansonsten gibt es da auch eine Übersicht unter kochen-für-helden.de. Da könnt ihr euch informieren. Aber ich weiß, es gibt in einzelnen Städten auch andere Aktionen, wo Gastronomien sich zusammenschließen. Oder es gibt auch dieses Pay Now, Eat Later. Da kann man Gutscheine erwerben.
Genau, gibt's auch in diversen Städten, ne? Mhm.
Da kann man Gutscheine erwerben für Bar, Gastronomien, whatever.
Genau, sprich Geld, was man jetzt gerade eh nicht ausgeben kann, weil die Gastronomie nicht am Start ist, irgendwie jetzt schon bezahlen und dann später entsprechend.
Weil vielleicht haben nicht alle wie wir so ein extra Bierkühlschrank.
Ja, das muss eine ganz traurige Situation sein.
Ja, und dann ist man da und kann den ganzen Kram nicht kühlen.
Schrecklich.
Um diesen Menschen zu helfen, gibt es dieses Angebot.
Ja, sehr gut.
Es gibt viele, viele Möglichkeiten zu helfen und zu unterstützen. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr gesund bleibt. Und auch wenn die Geschichte sich langsam lockert, passt trotzdem auf euch auf. Schwimmt nicht zu weit raus.
Genau.
Bleibt lieber noch ein bisschen zu Hause, hört diesen Podcast. Und wir haben da auch noch ein paar andere Folgen für euch im Backoffice. Ihr wisst, extra für euch halten wir uns auch nie kurz. Also
ja, damit ihr ein bisschen länger was davon habt. Und
selten unter einer Stunde. Das ist ja der Quatsch, damit ihr länger was davon habt. Ja. Wir sind auch auf Facebook und auf Instagram für euch da. Folgt uns gerne, schreibt uns Nachrichten und eine kleine Bitte. Die meinen wir tatsächlich bierernst. Bitte, bitte, bitte bewertet uns gerne auf den gängigen Bewertungsportalen bei iTunes, Apple Podcast, whatever. Das hilft uns nämlich, sichtbarer zu werden. Und das wiederum hilft
uns allen, gutes Bier zu trinken, war es, ne? Ja.
Ja, und den Brauern, gerade jetzt können wir alle ein bisschen Unterstützung brauchen, um sichtbarer zu werden. Vor allen Dingen die. Damit bin ich am Ende. Wie gesagt, passt auf euch auf, schwimmt nicht so weit raus.
Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.